möchte heute über Fürbitte sprechen. Ja, ich war am Donnerstag so überwältigt gewesen. Und ich habe gedacht, was machen wir hier eigentlich? Das ist so viel größer, als wir es uns überhaupt vorstellen. Ich meine, wir konnten frische Gebetsanliegen aus dem Himalaya bekommen, hatten 5 Gebetspunkte, die wir mit durchbeten konnten. Und mir wurde in dem Moment bewusst, wir erreichen gerade unerreichte Völker. Und ich habe gedacht, wie immens ist das, dass wir jemanden kennen dürfen, der hineingeht und unerreichte Völker erreicht und sagt, hey, betet dafür. Vor kurzem war jemand anders hier und er sagte, es hat mich so bewegt, wir sind einfach nur eure Handlanger. Wenn ihr für uns betet, wir tun doch einfach nur, was ihr betet und wir führen das nur aus. Und ich habe so gedacht, wow, ist uns überhaupt bewusst, was wir hier eigentlich tun? Ich meine, vielen, ich seh das Problem bei vielen, die sind einfach so, weißt du, ach ja, was machen wir denn schon? Und genau das ist das Problem. Wenn du weißt, was du tust und wer du bist, hast du Freude. Immer. Wieso habe ich immer Freude? Weil die Bibel sagt, freut euch alle Zeit. Wie können wir uns alle Zeit freuen, wenn wir immer in seinen Bestimmungen wandeln? Wenn wir wissen, wer wir sind und was wir tun, werden wir uns immer freuen. Weißt du, das kann nicht sein, dass du sagst, ich habe so Hunger nach Gott und deswegen bin ich depressiv. Weißt du, du kannst vielleicht Hunger haben und eine Sehnsucht haben, aber die gibt immer dir Gott noch. Dass du mehr Hunger nach ihm hast, ist eine Gabe des Geistes, die dir wirkt. Und du hast nicht einen depressiven Geist, sondern den Heiligen Geist. Sagen Leute, komm, ich bin so depressiv, weil ich Gott so suche. Gott sagt, liebliches Wesen zu meiner Rechten ewiglich, Fülle von Freuden. Das heißt, da ist ständig Freude. So, wenn du Gott suchst, ist es niemals depressiv. Sondern es ist immer Freude. Die Freude am Herrn ist unser Schutz vor Depression. Da ist Freude. Und weißt du, ich weiß nicht, manchmal kam jemand zu mir und sagte, aber Stefan, weißt du, du bist immer so fröhlich, ne? Hast du keine Probleme? Ich sag, was willst du von mir? Weißt du, aber weißt du, ich mache eines, ich rede nicht den ganzen Tag über die Probleme, sondern ich will lieber den ganzen Tag über die Segnungen sprechen und über das, was Gott tut. Und dann können 10 negative Punkte am Tag gar nicht so groß rauskommen, weil ein positives Ding vom Himmel geschehen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es satt. Ich habe eine Ordnung in unsere Familie eingebracht, gesagt habe, ich möchte nicht mehr über Negatives immer wieder sprechen. Ich möchte das sehen, was das Licht ist, was das Licht macht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ein paar Dinge durch und ich weiß, wie wertvoll es ist, mit den Ohren zu hören. So, wenn du schon mal Probleme mit den Ohren hast, dann weißt du, es ist sehr wertvoll, mit den Ohren zu hören. Und deswegen ist mir noch mal mehr bewusst, dass es wertvoll ist, was ich höre. Weil wenn diese Ohren hören, und ich bin dankbar dafür, dass sie wieder hören, dass der Herr Frequenzen einfach wieder hergestellt hat, bin ich sehr dankbar. Aber dann will ich wissen, was auf diesen Frequenzen kommt. Da soll nichts mehr runtergehen. Da soll nichts mehr runterziehen. Das war eine sehr segensreiche Lektion für mich. Und ich habe verstanden, okay, es ist wichtig, was wir uns anhören. Weißt du, und alleine, wir können so, ja, weißt du, auch was machen wir schon in der Gemeinde? Das würde ich gern machen. Was machen wir schon? Das, was du machst, ist wertvoll. Der Feind versucht uns zu rauben, was wir tun. Er versucht uns die Freude zu rauben. Und wenn wir wissen, mein Gebet ist mächtig und wertvoll, werden wir Freude haben. Aber wenn ich nicht weiß, was ich da eigentlich tue und was ich da eigentlich bete, werde ich keine Freude haben. Sondern ich würde sagen, was haben wir schon gemacht heute Abend? Wir haben nur gebetet. Aber weißt du, was ist denn passiert? Und guck mal, die Zeichen und Wunder und dies und das und dies. Überprüfe deine Herzensmotivation. Aber wenn wir verstehen, Moment mal, der Herr sucht Fürbitter. Es ist mir ein starkes Anliegen, heute darüber zu predigen, weil ich habe mal gehört, wie jemand sagte, ein Prediger ging hin zu jemandem und sagte, ich habe Fürbitte auf dem Herzen. Sagst du dieser Person, versteck dich nicht hinter Gebet. Du musst was tun, was machen. Gebet, ja, aber musst was tun, was machen. Und ich habe gesagt, Jesus, Es gab eine Zeit, wo Gebet eines der wertvollsten Waffen und Dinge waren, die die Gemeinde hatte. Und ich kann nicht verstehen, warum wird das ausgespielt? Merkst du das? Kriegst du das mit, was der Trend ist so? Weißt du? Du musst tun. Gebet ist langweilig, dies ist langweilig. Jetzt müssen wir machen, jetzt müssen wir tun, jetzt müssen wir machen. Weißt du, Jesus hat niemals das eine oder das andere ausgespielt. Wenn er am Tag viel zu tun hatte, hat er die ganze Nacht durch gebetet. Hallo? So, wir sollten aufhören, das eine gegen das andere auszuspielen und zu verstehen, wir brauchen die Ausgewogenheit der Schrift. Und wenn wir angucken, was die Bibel über Gebet sagt, ist es völlig hirnlos, zu sagen, Gebet wäre unwichtig oder zweitrangig. Sondern wir werden verstehen, Gebet ist das Erste und Wichtigste, was wir zu tun haben. Und wenn jemand sagt, ja, du hast ja nur gebetet, werden wir lachen. Hör mal die Stelle an, die ist schön. Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünde haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Ich meine, das ist eine krasse Stelle. Ne? Heutzutage gibt es Leiter, die sagen, ja, das ist alttestamentlich und Gott hat den Weg frei gemacht und es gilt nicht mehr. Gott empfindet nichts mehr über Sünde. Das ist ja alles bezahlt und fertig. Aber Gott ist ein Gott, der verletzlich ist. Und weißt du, wir sind berufen zu vergeben. Aber jetzt mal ehrlich, wenn es jemand echt auf die Füße tritt, ist das, dass wir lachen und sagen, oh, ich vergebe dir, oder tut's weh? Es tut weh. Und es ist dem Herrn nicht gleich, wenn Menschen verloren gehen, wenn Menschen weggehen. Wir haben einen Gott, der Gefühle hat. Gott hat gesagt, er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Warum haben wir Emotionen? Weil Gott Emotionen hat. Ja, das ist so wichtig. So, ihn berührt das. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Hände mit Sündenschuld. Eure Lippen reden Lüge, eure Zunge murmelt Verkehrtheit. Niemand lädt vor der Gerechtigkeit und tritt vor Gericht in Wahrhaftigkeit. Sondern bei euch gilt dies, auf leeres Vertrauen, gehaltloses Reden, mit Mühsal schwanger gehen, Unrecht zeugen. Das ist interessant, ne? Mit Mühsal schwanger werden, Unrecht zeugen. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit deprimiert und bösartige Gedanken und so weiter haben, werden wir schwanger damit. Das heißt, es wird für alle sichtbar. Und irgendwann kommt das raus, das was drin ist. Also deswegen, geh mit guten Sachen schwanger. Und nicht mit Bösen, das wird nämlich eklig. Wipperneier brüten sie aus, hör das mal an. Und Gewebe von Spinnen weben sie. Boah, da wird meine Mima schreien. Ekelhaft. Wer von den Eiern isst, muss sterben. Und zerdrückt man eins, fährt eine Giftschlange heraus. Ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung und ihrem Gewürke kann man sich nicht bedecken. Ihre Werke, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das alles lese, warte mal. Auf jeden Fall geht es um Abfall und das alles, ne? Aber ich möchte auf was hinaus. Vers 12. Denn zahlreich sind ihre Vergehen oder Treuebrüche vor dir und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Vergehen sind wir uns bewusst und unsere Sünde, die kennen wir. Brechen wir mit dem Herrn und ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott, reden wir von Unterdrückung und Ungehorsam. Mit Lügenworten schwanger werden und aus dem Herzen sprechen. So ist das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne. Denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz und die Geradheit findet keinen Eingang. Ich denke, das beschreibt so ein bisschen unsere Zeit. Weißt du, die Geradheit findet keinen Eingang mehr. Mann und Frau, das ist die Ehe. Buh, hörst du heute. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Zeitgemäß ist Mann und Mann, Frau und Frau oder Ehemann und Ehefrau. Aber man darf nicht sagen, das ist nur alleingültig. Die Gerechtigkeit oder die Geradheit findet keinen Eingang mehr in der Gesellschaft. Immer mehr. Ja, oder unsere Identität, Gott hat dich geschaffen, wie du bist. Wenn du als Junge auf die Welt kommst, hat Gott dich genauso gewollt. Nein, das darfst du nicht sagen, weil das diskriminiert einfach die Kinder. Sie dürfen entscheiden, wer sie mal sein wollen und was sie sein möchten. Ja, unser Sohn, zweite Klasse, erzählte von einer Schule hier in Greiz, zweite Klasse, ist die Lehrerin jetzt ein Lehrer und zwei Schüler, nicht mehr Mädchen, sondern Jungs, zweite Klasse. In Greiz. So, du darfst ja nicht mehr dazu sagen, weißt du? Du musst ja aufpassen, was du sagst. Und ich finde es interessant, wenn ihr so steht, weißt du, das ist alles, was am Abfall passiert, der Zeit, und Lügenworte werden schwanger und aus dem Herzen sprechen sie, du hast das Recht zurückgedrängt und die Gerechtigkeit steht ferne, denn die Wahrheit ist gestürzt auf dem Marktplatz. Das ist, was passiert ist, die Wahrheit ist gestürzt. Die Wahrheit über Mann und Frau, über Ehe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie ist gestürzt worden. Diese Wahrheit ist vom Feind offiziell gestürzt worden. Und offiziell kriegst du richtig Ärger, wenn man mitbekommt, was du hier sagst und was du hier tust. So, in anderen Ländern wurden Pastoren von der Kanzel weg ins Gefängnis geführt, weil sie sich geäußert haben gegen Homosexualität. Das ist ein Gang und Gäbe auf unserem Planeten. Ich weiß nicht, ob du sowas mitkriegst, aber das geht los. Warum? Weil die Wahrheit gestürzt ist. Und dann sehen wir weiter. Und die Gradheit findet keinen Eingang. So geschieht es, dass die Wahrheit fehlt. Genau das ist der Punkt. Sie fehlt. Die Wahrheit fehlt. Obwohl die Wahrheit gestürzt ist und keinen Eingang fehlt, sagt Gott jetzt, sie fehlt. Das heißt, sie muss unbedingt da rein. Ja? Und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Ja? Also jetzt hältst du dich vom Bösen fern und bist dann noch schuldig. Das heißt, wie kannst du dich vom Bösen fernhalten? Du musst doch mitmachen. Das machen alle so. Das ist doch normal. Warum ist das so? Warum hören wir das überall? Weil die Wahrheit keinen Eingang mehr findet. Wenn du versuchst, die Wahrheit einzusprechen, sie findet noch nicht mal Eingang. Sie wird direkt abgeblockt. Na? Das ist das, was der Feind vorhat. So. Und der Herr sah es und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Ist interessant. Was tun wir jetzt? Was können wir jetzt tun? Ja, wir müssen jetzt rausgehen und jeden schnappen und warnen und reden und Flyer drucken und das ist Sünde und kehrt um und Banner und Plakate und vor die Schule gehen, demonstrieren und alles Mögliche machen. So stellen sich das manche vor. Das ist doch bestimmt der Plan Gottes. Das hat Jesus doch auch gemacht. Wir sind in die Schule gegangen und hey. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber, ne? Und interessant ist, dann kommen wir zu Vers 16 und da sagt eine Übersetzung, er wundert sich, dass kein Mensch einschreitet und etwas dagegen unternimmt. Nun greift er selbst machtvoll und gerecht ein. Okay, was soll er unternehmen? Wie soll er denn einschreiten? Wie sieht das aus? Die Elberfelder drückt das ein bisschen klarer aus. Er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie stützten ihn. Jetzt ist etwas interessant. Wir sehen, die Wahrheit ist gestürzt, sie findet keinen Eingang mehr. Und jetzt wundert sich Gott über eins. Er wundert sich nicht, dass die Leute nicht demonstrieren gehen oder dass die Leute jetzt versuchen, mit aller Gewalt den Leute zu überreden. Er wundert sich, dass keiner aufsteht und Fürbitte tut. Empfängst du was heute Morgen? Wir können alles Mögliche versuchen zu tun. Aber ich bin überzeugt, dass Gott sich wundert, wo sind die Fürbitter? Ja, was ist schon Gebet? Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Weißt du, es ist interessant, diese Stelle ist einer so der Stellen, wo ich denke, wow, Gott wundert sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Keinen, der irgendwie gedacht hat, jetzt muss ich in Fürbitte gehen. Wir werden später nochmal, lass mich schauen auf diese Stelle, zurückgehen? Werden wir dahin zurückgehen? Werden wir das machen? Was habe ich hier gemacht? Werden wir dahin? Ich weiß es nicht. Ja, nein, werden wir nicht. Okay, gut. So, weil da habe ich noch eine andere Stelle. Ich habe die jetzt vertauscht. Da kommt noch eine andere Stelle. Jetzt hätte ich das fast schon vorweggenommen. Okay, gut. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Ja, bleiben wir kurz bei diesem Punkt Fürbitte. Wenn du das liest, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe unsere Zeit da drin. Ich sehe unsere Zeit. Weißt du, Gott hat kein Gefallen, wenn Mann und Mann getraut werden. Er freut sich nicht darüber. Das hat nichts mit der Liebe zu tun. Das ist, was viele Leute nicht verstehen. Ja, aber Gott liebt die doch trotzdem. Kennst du solche Christen, die egal was du sagst, aber Gott liebt die doch trotzdem. Ja, natürlich. Darum geht es aber gar nicht. Natürlich liebt er die. Ich liebe auch meine Kinder. Natürlich liebe ich die. Aber weißt du, manchmal machen die Dinge, wo ich nicht sage, oh, sind die süß. Da denke ich anderes. Aber das ändert nichts daran, dass ich sie dann nicht mehr lieb habe. Das ist ein Unterschied. Manche verstehen den Unterschied nicht zwischen Liebe und Wohlgefallen. Das ist ein dicker Unterschied in der Bibel zwischen Liebe und Wohlgefallen. Gott liebt jeden, aber er hat nicht an jedem Wohlgefallen. Das ist ein Unterschied. Und genauso ist es auch mit den Kindern. Weißt du, du hast sie einfach lieb, aber nicht alles ist wohlgefällig. Du wirst nicht jedes Mal sagen, ja, das hast du toll gemacht. Super, klasse. Das wirst du nicht jedes Mal sagen. Ja? Sondern wirst du sagen, hey, das war jetzt nicht so der Hammer. Kommt drauf an, wie du gefasst bist in dem Moment und was passiert. Aber in der Regel, ich muss ja wirklich sagen, weißt du, meine Kinder, die können mich ja gar nicht schocken, weil die, wenn die was Schlimmes machen, ich denke dann immer, ich war viel schlimmer. Ne? Aber das dürft ihr dir nicht sagen. Ne? Aber dann denke ich mir immer noch, das ist schön, wir haben jetzt andere Maßstäbe, aber ich denke mir, ne, so, tut einfach nur das, was, tut nicht das, was ich getan hätte, so. Ne? Aber die haben es ja auch gut, die glauben ja jetzt schon an Gott und können beten. Das sage ich ihnen auch immer, ihr habt es ja gut. Ne? Ihr habt jetzt schon eine Erkenntnis, die habe ich ja erst mit 18 angefangen zu studieren und hineinzukommen. Ihr habt es ja total gut. Ne? So, aber wie auch immer, das verstehen sie nicht und lächeln dann. Okay, Hiob 9, Vers 32. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Es gibt zwischen uns keinen Mittler oder Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. Hiob wünscht sich hier einen Mittler in dieser Passage, einen Schiedsrichter sozusagen, der einfach mittelt. Und er sagt, es ist keiner hier. Es ist keiner hier, der irgendwie mittelt. So, es ist ein Fakt, dass der Mensch einen Fürbitter braucht. Wir brauchen Fürbitte, jeder von uns. So, und interessant ist, hast du dich mal gefragt, was Jesus die ganze Zeit so im Himmel macht? Ich meine, was macht er? Ja, jetzt mal im Ernst. So, er hat am Kreuz das Werk, wir bejubeln es und freuen uns jeden Tag darüber, was er gemacht hat. Der Zugang ist frei und durch sein Blut und herrlich und toll. Ja, was macht er jetzt? Was tut denn der jetzt die ganze Zeit? Ich meine, das ist ja eine Ewigkeit. Ne? Okay, 2000 Jahre sind für uns schon eine Ewigkeit, ne? Aber er ist über 2000 Jahre jetzt im Himmel. Ja, was macht er den ganzen Tag? Ne, ist er jetzt erstmal so, weiß ich nicht, ABM-Maßnahmen irgendwie, bis dann er wiederkommen darf als König? Oder was macht er in dieser Zeit? Ne? Das ist sehr wichtig zu wissen, was Jesus gerade jetzt aktuell macht, weil der Vater hat Jesus als hohepriesterlichen Fürbitter im Himmel eingesetzt. Das heißt, jetzt aktuell tut Jesus etwas, er ist ein Fürbitter. Wenn du jetzt denkst, Fürbitte ist immer noch irgendein Quatsch und was brauchen wir das? Wie im Himmel? So auf Erden. Und da ist Fürbitte mit drin. Und Jesus tut ununterbrochen Fürbitte. Für wen betet er denn? Für dich. Er betet für dich. Jetzt gerade aktuell betet er im Himmel. Was wird er denn beten für mich? Na, ich schätze mal. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, dass er eventuell für dich betet, dass das Wort, das du heute gerade hörst, dir ins Herz fällt. Könnte sein. Könnte sein. Vielleicht betet er auch einfach nur, dass du aufspringst und hier einfach anfängst zu jubeln eine kurze Zeit. Kann auch sein. Würde ich zumindest machen. So einfach. Weißt du, weil das ist auch einfach schön, ne? Dass einfach was passiert auch. Weißt du? Im Gottes, so würde ich das machen. Ich so... So langweiliger Film ist ja blöd, ne? Aber wenn so Action so passiert, ne? Einfach mal so, ne? Einfach ins Herz geben und jetzt jubeln. Ciao! Woo! Ja! Weißt du so, ne? Aber, okay, er ist Fürbitter im Himmel. Wow! Was war das für ein Knopf? Bei mir darf er das, die Knöpfe drücken. Oh, oh. Ah, das ist schön. Das ist echt gut. Weißt du, was ich am Winter toll finde? Ich kann rausgehen und mich abkühlen. Es ist so heiß im Winter, da drehen die Leute die Heizung an. Und die sagen, denen ist kalt. Oh. Und ich weiß nicht, wohin mit der Hitze. Und dann freue ich mich manchmal, dann gehe ich dann einfach raus, kurz mit T-Shirt und dann gehe ich wieder rein. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Hier ist interessant. Hiob hat gesagt, ich wünschte mir einen Mittler. Ich wünschte mir einen Mittler. Und jetzt sehen wir, Jesus ist gekommen Und wir sehen, Timotheus, Paulus sagt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Wer ist dieser Mittler? Das, was sich Hiob gewünscht hat, diesen Mittler, den haben wir. Wir haben diesen Mittler. Und es ist interessant, ne? Hier steht nicht der Gott Jesus Christus, sondern hier steht der Mensch Jesus Christus. Ach, das ist ein Zufall, ne? Warum steht dann der? Das ist kein Zufall. Das ist interessant. Es gibt Leute, die bezweifeln, dass Jesus wirklich Mensch war auf der Erde, weil die sagen, das geht nicht. Weißt du, er kann seine Gottheit nicht aberkennen. Er ist und bleibt Gott. Und weil sie haben die Schwierigkeit, wenn wir jetzt von den Zeichen und Wundern sprechen, wie kann ein Mensch die machen? Weißt du? Und dann sagen sie, er musste Gott sein. Er kann nicht komplett Mensch. Das geht nicht. Das ging nicht. Aber sie sprechen einfach im Unglauben. Weil wenn wir verstehen, dass Jesus gesagt hat zu den Jüngern, ihr werdet größere Dinge tun, als ich tue. Denk mal bitte darüber nach. Kommt Gott zu dir und sagt, du wirst größere Dinge als ich tun? Er hat die Welt erschaffen. Ich meine, was kannst du erschaffen? Aquarium. Aber selbst die Fische brauchst du, die hat er gemacht. Ich meine, was für eine Welt kannst du konstruieren? Weißt du, was kannst du denn machen? Weißt du? Aber ich meine wirklich, du wirst schon da sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich schaff das nicht, ne? Und auch wenn der Fisch stirbt, beleb ihn wieder. Du brauchst deine Hilfe, das wird schwierig alles, ne? Auch das Futter. Und Gott hat alles gemacht, weißt du? Aber hier ist eine Passage, wo Jesus sagt, wo er von seinem Wirken redet, was er getan hat. Und er hat gesagt, ihr wird größere tun, weil ich zum Vater gehe. Das müssen wir verstehen. Jesus war als Mensch auf der Erde. Und viele kommen da durcheinander und sagen, ja, aber wie geht das, wie funktioniert das? Das ist wichtig zu verstehen. Der Mensch, Christus Jesus, sowieso steht hier der Mensch. Wir haben einen Mittler und das ist so wichtig. Ein Mittler, der Mensch Jesus Christus. Weißt du warum? Ich bin der Überzeugung, weil er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist. Er weiß, wie es ist, Schwächen zu haben, Kämpfe zu haben, Gedanken zu haben, die da kommt, die der Feind in dich hineinbringen will. Er kennt das, weil er als Mensch hier gelebt hat, weiß er genau, wie du dich fühlst. Und er ist der Mittler zwischen Gott und dir. Halleluja. Das ist so wunderbar. Also wenn wir das mal überlegen über diesen Fürbitter Jesus, das ist der Hammer. Das, ja, danke. Woo. Halleluja. Kannst du bitte weiter nach vorne kommen? Egal wie mein Problem heißt, er kann dafür in Fürbitte gehen. Ich meine, er ist der Einzige, der vollkommene Fürbitte leisten kann. Es gibt keinen anderen. Deswegen hat Gott gesagt, er ist der hohe priesterliche Fürbitter. Es kann kein anderer diesen Platz ausfüllen. Das geht nicht. Nur er allein. Und das, was er gerade macht, diese Fürbitte, die ist immens wichtig. Es ist nicht mein Thema. Man könnte einen zweiten Teil machen, wo es heißen würde, wie stimmen wir in seine Fürbitte überein? Total interessantes Thema. Wie komme ich mit Jesus überein in Fürbitte? Hast du darüber mal nachgedacht? Er leistet Fürbitte. Jetzt, wenn wir Fürbitter werden, stimmen wir in diese Fürbitte mit ein? Ist nicht mein Thema, aber hey, wird sich lohnen, da ein bisschen drüber nachzusinnen. Aber ich meine, sind wir erstmal hierbei. Das ist schon immens und wichtig zu verstehen. Weil, weißt du, er empfindet oder er kann empfinden, was du gerade empfindest. Weißt du, Leute denken, ja, aber wie kann er denn empfinden? Ich habe gerade Leid in meiner Krankheit. Wie kann Jesus denn wissen, wie das ist? Der war ja nie krank, der hat ja nur alle geheilt. Hat ja keine Krankheit zugelassen, so jetzt bin ich krank. Wie kann er empfinden? Hast du gewusst, dass er am Kreuz alle Krankheiten getragen hat? Hast du dir mal überlegt, was es bedeutet, wenn er alle Krankheiten getragen hat, was er dadurch erlebt hat? Ich meine, ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich sehe, dass er jede Krankheit, damals gab es, heute gibt es Krankheiten, die es damals nicht gab, ne? Und die Bibel sagt aber, er hat alle Krankheiten getragen. Das bedeutet, jegliche Krankheiten, die auch noch kommen werden vielleicht, die wir noch nicht kennen, jegliche Krankheiten hat er am Kreuz alle getragen. Das bedeutet, er hat sie durchgemacht. Das war der schmerzvollste Moment für Jesus, dieser ganze am Kreuz hing. Er hat die Schuld, er hat die Krankheit, alles getragen, von Gott verlassen, All das hat er durchlebt. So, er weiß. Und dann denkst du, oh, ich fühle mich so allein. Weißt du, wie es ist? Ich fühle nicht, dass Gott da ist. Wer kann nachempfinden, was ich empfinde? Er. Ich habe die und die Krankheit. Die hat kein einziger aus der Gemeinde. Nur ich habe die. Wer kann empfinden, wie ich fühle? Er. Ich weiß, es ist blöd für die Ausreden des Selbstmitleids. Weil es tut gut, weißt du?
Du weißt nicht, wie ich mich fühle. Hier ist mein Ausweis. Opfer.
Weißt du? Ja, sorry, aber, ne? Aber weißt du, diese Opferkarte können wir ziehen und sagen, doch, es gibt einen, der genau weiß, wie du dich fühlst. Jesus. Nein! Jesus! Er ist dein Fürbitter, er ist der Mittler, jetzt gerade in diesem Moment. Wenn wir dieses Verständnis haben, Dinge werden uns leichter fallen, wenn wir verstehen, er weiß, wie ich mich fühle. Und dann kommt ich an, warum lässt du das zu? Oh, Mensch, was hast du heute für Argumente? Aber weißt du, wenn wir verstehen, hey, er hat das durchlebt und er weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Und das Beste ist, er hat es überwunden. Und jetzt sagt er zu mir, ich bin mehr als ein Überwinder. Hast du das schon mal gelesen? Ich bin mehr als ein Überwinder. Steht nicht in der Bibel, wir sind Überwinder, das steht auch. Aber dann gibt es eine Stelle, wo steht, ihr seid mehr als Überwinder. Was für eine gewaltige Stelle. Das ist nicht mein Thema, aber Halleluja. Auch eine gute Stelle, um nachzudenken. Mehr wie Überwinder. Für manche wäre schon Überwinder gut. Mehr als Überwinder. Es gibt mehr. Ich muss trinken. Ich habe, das muss ich jetzt mal sagen, zu diesem Trinken, ich muss ja auch langsam machen, wenn ich hier bin, ne? Letztens, ich bin nach dem Arzt dann nach Hause gefahren und ich war voller Tatendrang. Ich habe gesagt, ich trinke jetzt. Ich habe eine Literflasche dabei gehabt, komplett leer getrunken. Innerhalb von einer Viertelstunde. Yes. Aber ich habe noch eine halbe Stunde Fahrt gehabt. Ne? Und da habe ich gemerkt, uiuiui, da kommst du nicht nach Hause. Ah, einmal war ich jetzt, auch die Woche, habe ich auch, ich trinke. Und dann bin ich gefahren, habe was besorgt für meine Familie, war im Plauen gewesen. Und dann bin ich hingefahren, auch total zu Hause getrunken. Und Vormittag habe ich gesagt, ich schaffe Vormittag 2 Liter. 1 Liter geschafft und dann noch 1 Liter ins Auto mitgenommen. Und ich bin gefahren. Ich sag euch, ich bin zur Tankstelle gelaufen. Ich habe den Kloschüssel da geholt. Das war ein, also ich sag's euch, weißt du, aber da war so viel drin und das muss raus. Und weißt du, das ist, denkst du vielleicht, warum sagst du das? Ganz einfach, das ist biblisch, weil, ne, erstens hat Gott das so eingerichtet und zweitens, das, was er in dich hineingibt und so mehr du dich mit ihm füllst, das muss raus. Wir haben vorher gelesen, wenn du schwanger wirst mit dem Falschen, kommt das auch raus. Aber jetzt stell dir vor, du verstehst Fürbitte und du weißt, was dein Dienst ist und was du tust und was du machst und du füllst dich damit, da kommen Gebetserhörungen raus. Da kommen Dinge raus, wo du sagst, wow, wie fantastisch, weil es muss raus. Das muss raus. Es gibt, die Bibel ist interessant. Der Herr vergleicht immer wieder Dinge mit Schwangerwerden. Weißt du? Er sagt, wenn du dich damit fühlst, du gehst schwanger. Wenn du dich damit fühlst, du gehst schwanger. Warum nimmt er dieses Bild? Was denkst du, warum er das nimmt? Damit wir das verstehen. Guck mal, kannst du mal aufstehen? Ist immer schön, wenn man eine Schwangere da hast, ne? Ja, klar, steh doch mal auf, guck mal hier, ne? So, du kannst jetzt, es gibt 2 Sachen, ne? Wir haben letztens so Spaß gemacht, da haben wir zusammen gegessen gehabt, ne? Und dann saßen wir alle so, oh, wir sind voll. Und dann habe ich gesagt, also du siehst echt übertrieben heute. So einen Witz habe ich immer bei meiner Frau gemacht, jetzt, sorry, ne? Aber weißt du, man sieht das. Sie kann das nicht verleugnen. Am Anfang schon, ne? Da kann er gemerkt, ne? Dankeschön, kannst du dich ersetzen, ne? Und aber genauso ist es im Geist mit Schlechtem. Wir können da versuchen zu zupfen und religiös irgendwas versuchen und ja, aber weißt du, und Bauch einziehen und versuchen, aber irgendwann, puff! Weißt du? Das geht ja nicht die ganze Zeit. Ich weiß, von was ich spreche. Ich hatte 100 Kilo mal gehabt. Und also hast du wieder die Verwandtschaft besucht und dann wolltest du nicht direkt, puff! Ne? Und dann, dann hat man schon so Bauch eingezogen, ne, aber irgendwann, du warst ja dann nicht normal, muss ich die Luft, ne, und da, ne, und ich weiß, wie es ist, du versuchst, aber das geht nicht, und dann hast du so weite Hemden, habe ich dann gekauft, und dann, und mit dem Hemd, da hat man nicht so gesehen, weißt du, war das, entspannt war das gewesen, weißt du, und das versucht zu verstecken, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche wieder neue Hemden, und da habe ich gemerkt, jetzt muss ich was machen, ne, aber, guck mal, so ist das auch im Geist. Du kannst eine gewisse Zeit, du nimmst etwas ein und denkst, Ah, das ist okay. Aber der Bauch, der geistliche Bauch wächst. Und irgendwann stößt du ein Geschwister an. Oh, sorry. Denkst, was, Vater, was ist mit dir los? Nichts, nichts. Die Leute merken das auf einmal und dann kommt das raus. Da kommt raus, was in dir ist. Und das ist ekelhaft. Aber genauso ist es mit Positiven. Wenn du mit diesen schwanger gehst, mit diesen positiven Dingen und auf einmal kommen die raus, die brechen raus, manche Sachen. Und manche wundern sich, warum, hast du schon mal von Leuten gesehen, so die waren in der Verborgenheit gewesen, was weiß ich, und auf einmal hörst du Reinhard Bonke oder was weiß ich, bumm. Aber was ist vorher gelaufen? Verstehst du? Und viele denken, und dann kommen Leute und die denken dann so, weißt du, wir müssen wie Gott so den Arm umdrehen und so feste dranbleiben und irgendwann checkt der Gnade und ich werde ein ganz großer. Wenn du so denkst, der Herr erbarme sich über dich. Ach Jesus, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ne? Ich bin ganz großer, bist aber auch ein ganz großer. Guck mal, du, das Beste, was es gibt, ist ein Kind Gottes zu sein. Und das ist das Schönste. Und aus dieser Identität heraus werden wir sowieso die Dinge machen, die wir machen, ob die klein oder groß sind. Weißt du, das wird Gott sowieso regeln und machen. Wichtig ist nur, füll dich mit dem Richtigen und werde richtig gut schwanger im Geist. Das ist, was wichtig ist. Und irgendwann, komm, du kannst es doch nicht zurückhalten als Frau. Ich habe drei Kinder mit meiner Frau bekommen. Ich weiß, wie es ist. Also, ich weiß, wie es ist, zuzugucken. Habe ich alles durch. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Ich meine, ich stand daneben. Genau, so ist das, ne? Also, ja, aber ja, ich habe schon auch Schmerzen gehabt. Ich meine, ich habe die Hand gehalten, die hat zugedrückt. Ich war schon, also habe ich gedacht, das hat weh getan. Wenn wir Männer sind überhaupt nicht sensibel, ich weiß das. Aber weißt du, was ich meine? Sie kann da nicht zurückhalten, die Frau. Und kann sagen, nein, das passt mir heute nicht. Ich wollte gerne noch einkaufen gehen. Wenn's kommt, dann kommt's. Die kann das nicht zurückhalten. Die sagt, los, fahr! Beim ersten Geburt, ich habe Umwege gefahren. Ich war so aufgeregt. Ich bin bei McDonald's da gefahren. Ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Meine Frau, da geht's, wo fährst du? Wo fährst du hin? Das war ein Desaster für mich. Ich bin in Reichenbach, wir sind jeden Umweg zum Krankenhaus bin ich gefahren. Ich kann dir sagen, was ich durchlebt. Du weißt nicht, wie das ist. Aber weißt du, dann hat man gesagt, Stefan, wir müssen ab, das kommt. Weißt du, dann kannst du nicht sagen, Schatzi, halt ein. Weißt du, sag das nie. Die wird böse dann. Ne? Das geht nicht, das muss raus. Aber weißt du, wenn wir dieses Bild, Gott benutzt dieses Bild, damit wir es verstehen. So, wir müssen uns befassen. Wenn du es verstehen willst, unbedingt, heirate. Und mach ein Baby. Und dann wirst du mehr dieses Bild verstehen. Wirklich, ich meine das ernst. Du wirst wirklich dann verstehen. Das ist genauso wie bei Vater und Kind. Ne? Wenn du dann Kinder hast, du denkst anders. Du fängst an, wie ein Vater zu denken. Und vorher hast du schon gedacht, ich weiß Vater und so. Aber da tut sich was, du verstehst es mehr. Und Gott gibt diese Bilder. Und sagt das, damit wir sie verstehen, damit wir sie erkennen. Und sagen, okay, das ist das. Wenn du ledig bist, such dir auch jemanden und frag mal, du, wie war das mit der Schwangerschaft? Den Mann kannst du fragen dann, wenn du ein Mann bist. Oder die Frau. Und frag mal, weil dir wird Offenbarung geben darüber. Weil Gott sagt das, das ist wie schwanger werden. So, was hast du dafür getan, um schwanger zu werden? Ich habe mich gefüllt mit etwas. Ne? Okay, gut. Aha, der Same, was bedeutet das? Der Same ist das Wort Gottes. Interessant. Fantastisch, oder? Das war nicht irgendwie, dass Gott so aus Versehen das genommen hat, sondern das hat alles einen Sinn. Das ist gewaltig. Aber es ist ja nicht so direkt unser Thema. Machen wir weiter. Aber es ist interessant, darüber mal nachzudenken. Ihr seht, ich habe darüber nachgesonnen. Und jetzt muss es einfach raus. 1. Johannes 1, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Warte, ich muss nochmal. Lass mir erstmal sacken. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wisst ihr Bescheid? Er hat uns das geschrieben, damit wir nicht sündigen. Und jetzt kommt's. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher. Beistand, Anwalt, das ist das, was da steht. Ah, wo ist der Fürbitter? Der Fürsprecher? Bei dem Vater. Und dann lesen wir weiter. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die ganze Welt. So, das ist so herrlich. Wenn du sündigst, rennt Jesus zum Thron des Vaters und spricht für dich. Er ist der Beistand. Das gesorgt für. Er hat gesagt, sündigt nicht. Ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch passiert, ne, falls, ich weiß nicht, ob das, vielleicht habe ich jetzt die richtige Zuhörerschaft, vielleicht, ne, wenn du sündigst, ne, dann hast du einen Fürsprecher. Das ist Jesus. Wer ist das? Das ist der hohe Priester der Fürbitte. Es ist wichtig, das zu wissen. Ich meine, hallo, es betrifft unser ganzes Leben. Und dann denken Leute, die wissen nicht, was Fürbitte ist. Wir müssen unbedingt wissen, was Fürbitte ist und lernen von dem Besten. Das ist Jesus. Jesus spricht nicht gegen dich, sondern für dich. Der rennt nicht zum Vater und sagt, Vater, ich habe mir das angesehen und ich habe Strichliste geführt. Und diese eine Sünde, nur dass du es weißt, ich will dich nicht negativ beeinflussen, aber das ist das 30. Mal. In dem Jahr? Nein, in der Woche. Ich habe die Nase voll. So ist Jesus nicht. Sondern Jesus geht hin und legt Fürbitte für dich ein. Er spricht für dich. Fürsprecher ist nicht der Gegensprecher. Sondern er ist der Fürsprecher. Er spricht für dich. So, das heißt, du hast gesündigt, du bist gefallen. Was tut Jesus? Er spricht für dich. Ich weiß nicht, aber vielleicht, was soll ich sagen? Sündige, damit du das verstehst? Es tut mir leid, aber weißt du, was ich meine? Wenn du weißt, ich habe gesündigt und er spricht für mich, das ist ja total unverdient. Er müsste doch eigentlich gegen mich sein. Ich meine, er hat doch erlitten das alles und jetzt habe ich gesündigt und jetzt spricht er für mich. Halleluja! Amen. Danke. Thank you. Regt sich irgendwas in dir? Ich meine, weißt du, dass es unverdient ist? Ich meine, er spricht für uns ein, obwohl wir das überhaupt nicht verdient haben. Und er sagt, ich bin für dich. Ja, aber ich habe doch gar nicht verdient, dass er für mich ist. Ja, aber er ist der Fürsprecher. Fürbitte bedeutet auch nicht, dass wir danken im Gebet für die Person. Wenn wir für eine Person Fürbitte gehen, wie gehen wir dann rein? Ach, danke, dass alles glatt läuft. Läuft. Sondern wir gehen in Fürbitte, wir sagen, Herr, schenk Gnade. Öffne die Augen, dann fangen wir an zu beten. Wir gehen in Fürbitte, wir sprechen für ihn, der in der Finsternis ist, dass er rausgerissen wird. So, Jesus macht diesen Fürbittedienst für uns. So, jedes Mal, wenn du in die Sünde fällst, was tut Jesus? Steht er da im Himmel und, oh, habe ich doch gerade dafür gebetet. Verstehst du? Er geht in Fürbitte für dich. Und jetzt denk mal, wie oft du sündigst. Jetzt fragst du dich, was tut Jesus die ganze Zeit im Himmel? Hey, ich sag dir, vielleicht denkst du, du beschäftigst ihn allein schon. Da kannst du wissen, für alle muss er dafür bitte tun. Da hat er zu tun. Du kannst, weißt du, auf dem Stuhl, ich habe festgestellt, auf dem Stuhl, du kannst auch so, du kannst dich auch so freuen. Ne? Du hast sogar eine Lehne. Aber das ist auch gut, ich habe keine Lehne. Weißt du, wenn ich mal eine O's mache, weißt du, dann, ne, ist keiner da. Und du mit deinen O's, weißt du, und da ist was. Ah, das ist der, ich finde das, Herr, er ist der Mittler für mich, für dich. Und er tut das, er ist da. Wie Hiob sich gewünscht hat, wäre da doch ein Mittler. Wir haben ihn. Weißt du, das ist das Problem. Es gab Menschen, die haben sich sehnsüchtig gewünscht, das zu haben, was wir haben. Und für uns ist es, ja, cool, danke. Würden wir die auferstehen lassen, die würden uns schütteln. Die würden sagen, weißt du, was du da hast? Danach habe ich mich gesehnt. Wach auf, du Mensch. Römer 8, Vers 34. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Was bedeutet das? Der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein, sagt eine andere Übersetzung. Er ist an der rechten Seite Gottes. Das ist nicht so, dass er woanders ist und dann läuft er wieder hin und erzählt, was du alles gemacht hast. Er sitzt da bei Gott. Lass doch mal lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Nochmal. Wer ist der Verdammer? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das ist immens. So, er sitzt an der Quelle, an dem Vater. Und er tritt für uns ein. Sofort, du fällst in Sünde, er tritt für dich ein. Wow. Was läuft da ab im Himmel? Halleluja. Das ist so gewaltig. Du bist nicht allein in deinem Schlamassel. Da gibt es jemanden, der für dich eintritt, obwohl du es nicht verdient hast. Obwohl, vor der Kreuzigung hätte man sagen können, wo ist der Mittler? Wer tritt für dich ein? Du hast es verdient in diesem Schlamassel. Eure Sünden sind es, die eine Scheidung zwischen uns bringen. Hast du es nicht verdient? Weg mit dir! Und jetzt ist ein Mittler da. Haben wir das vorher noch, Jesaja, im Hintergrund? Haben wir das noch? Wo dann steht, dass Gott sich wundert, dass keiner eintritt. Und er sagt, es muss einer eintreten. Das ganze Unrecht haben wir gelesen, nicht alles, ich habe da ein bisschen übersprungen. Das ganze Unrecht. Und dann sagt Gott, es wundert mich, dass sich keiner dafür verwendet, dass keiner dafür eintritt. Und jetzt überleg dir mal, jetzt ist da das ganze Alte Testament. Gott wundert sich heute nicht mehr, weil er einen Mittler gesetzt hat. Mitten rein. Und jetzt gehen wir über das Kreuz. Das ist immens. Das sprengt unser das, gewaltig. Wir haben einen Beistand. So dieses Wort Beistand wurde tatsächlich gebraucht, um einen Gerichtssaal zu beschreiben, wo dieser Anwalt ist, der Einspruch erhebt. Ja, das ist ein Berater für die Verteidigung, also jemand, der für den Fall eintritt. Guck mal, hast du mal einen Anwalt gesehen? Was machen die Anwälte? Da ist jemand, der schuldig ist. Und was sagen die dann? Stehen die vor Gericht und ja, der ist schuldig. Ich weiß, ich vertrete ihn trotzdem. Die versuchen das Beste für ihn rauszuhandeln. Es gibt unfaire Anwälte. Aber Jesus ist gerecht. Und du denkst vielleicht, aber warum kann er für mich eintreten, wenn ich sündige? Ich habe es doch gar nicht verdient. Weil wir das gelesen haben. Wer ist es, der Verdammer? Ja, warum kann keiner verdammen? Wieso? Guck, hier steht's. Das ist so herrlich. Wo steht's? Hier. Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr. Der auferweckt. Wäre er nur gestorben? Ah, er ist ja noch mehr. Er ist ja auferweckt. Und jetzt kommt's. Er ist nicht nur auferweckt, sondern er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Denkst du vielleicht, okay, wenn ich jetzt nicht mehr sündige, mache ich ihn arbeitslos? Er tritt nicht nur dafür ein, dass du nicht sündigst. Guck mal, für was er beten wird. Er wird beten für das, was Gott vor der Grundlegung der Welt an, die Pläne, die er für mein und für dein Leben hat, die er vorgesehen hat, dafür geht er auch und für bitte. Das ist nicht nur eine Sache, das sind mehrere Sachen. Das ist eine Sache, die dazu kommt. Er betet, dass du in seine Bestimmung kommst. Er betet dafür, dass du die Wunder, die Zeichen erlebst, die Gott heute an diesem Tag für dich geplant hat. Er ist in Fürbitte für dich in diesen Punkten. Er betet nicht nur, oh, lass ihn nicht sündigen. Sowieso, also so sollten wir auch nicht Fürbitte machen. Aber das ist sehr wichtig zu verstehen. Oh. Jesus wurde 30 Jahre für seinen Dienst auf Erden ausgebildet. Ne? Das ist interessant. Und dann tat er 3,5 Jahre Dienst. Und jetzt musst du aber dir vorstellen, 30 Jahre, 3,5 Jahre Dienst, oh, kleine Zeitspanne des Dienstes. Aber jetzt macht er seit über 2000 Jahren Fürbitte. Ach, was ist schon Fürbitte? Wird's immer lächerlicher eigentlich? Ja, ne? Ich hoffe. Was macht ihr denn schon? Fürbitte. Brauchst du nicht die Fürbitte von Jesus? Ich denke, du brauchst sie gerade aktuell. Ganz schwer. Auch, dass mich Engel zurückhalten. Ganz viel Fürbitte. Halleluja, das ist so gut. Er sitzt nicht gelangweilt zur Rechten Gottes, er ist aktiv, 24 Stunden menschliche Zeit, sozusagen ist er in Fürbitte. Ich habe noch Zeit. Weißt du, ich habe eben geguckt auf eine Uhr, die noch nicht verstellt war, die Winterzeit hatte. Und ich habe gedacht, wow. Wir haben fast 3 Stunden Lobpreis gehabt. Ich habe gesagt, boah, dann muss ich mich heute kurz fassen. Und jetzt habe ich auf die wirkliche Zeit gesehen. Das ist ja wie im Himmel. Hebräer 7,24. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Guck dir mal bitte an, was da über Fürbitte gesagt hat, über Jesus seine Fürbitte. Er wird niemals aufhören, für uns einzutreten. Er gibt uns nicht auf. Das ist gewaltig. Er tritt für Menschen ein. So, das ist interessant, ne? Wir sehen jetzt nicht, dass Jesus für Gemeinden eintritt oder so, sondern für jeden einzelnen Menschen. Mach das nicht so oberflächlich. Ah ja, segne die Gemeinde in Grazia. Lass sie nicht sündigen. Mach nie so viel bitte. Sondern jeden Einzelnen. Das ist immens. Für dich. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, warum sucht er denn dann Fürbitter, der Vater? Der hat doch den Besten. Hat doch Jesus, ich meine, wenn er da war, da kann er doch Fürbitte machen. Dann können wir, brauchen wir nicht mehr, oder? Warum müssen wir denn Fürbitte? Weil wir können das doch sowieso nicht so gut wie er. Ich meine, er ist direkt zur Rechten Gottes, ist er gestorben, noch mehr auferweckt. Jetzt sitze zur Rechten Gottes, mach Fürbitte für jeden einzelnen Menschen. Könnte ich sowieso nicht für jeden einzelnen Menschen. Das ist doch gut. Was machen wir da jetzt? Guck, ich kann doch gar nicht empfinden, wie Menschen empfinden. Er hat das ja alles durchgemacht. Er weiß, wer sich fühlt. Weiß ich doch gar nicht. Wie fühlt es sich jetzt? Kannst du Fürbitte für dich machen? Ich weiß ja gar nicht, wie du dich fühlst, richtig. Wie fühlst du dich heute denn? Ich weiß ja gar nicht, was du durchmachst. Kann ich doch gar nicht so gut. Er ist doch der perfekte Fürbitter. Ist jetzt im Himmel. Aber weißt du, was interessant ist? Er hat gesagt, ich verlasse diese Erde und ich sende euch. Und er hat auf Erden gesagt, bevor Petrus versucht wurde, Petrus, ich habe für euch gebetet. Weißt du, er hat nicht mit der Fürbitte angefangen im Himmel. Und dann auf einmal, tada, der Fürbitter ist da. Er hat auf Erden schon gesagt, ich habe für euch gebetet. Er hat etwas auf Erden gemacht, was er im Himmel noch viel effektiver machen konnte. Durch den Tod und die Auferweckung und Auferstehung. Und das ist so immens wichtig zu verstehen. Und aber auf Erden hat er nicht gesagt, okay, ich habe für dich gebetet, aber was soll's bringen? Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Satan, Satan sucht dich zu sichten. Ja, aber er sagt, du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Warum? Weil ich für dich gebetet habe. Er sagt, ja, du wirst fallen. Petrus, du wirst fallen. Aber weißt du was? Du wirst da wieder herauskommen, weil ich für dich gebetet habe. Das ist ermutigend. Petrus hat gesagt, das sei ferne. Warum? Er wollte doch nicht sündigen. Er wollte doch nicht fallen. Kennst du das? Ich will nicht sündigen. Ich will nicht fallen. Aber Jesus hat gebetet, dass wenn es passiert, du kommst gestärkt dadurch wieder heraus. Juhu. Halleluja. Genau. Haben wir das auch geklärt. Hesekiel 22, 29. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub. Und die Elenden und Armen unterdrücken sie. Und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauern zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. So gieße ich meinen Zorn über sie aus, im Feuer meines Grimms vernichte ich sie, ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf, spricht der Herr her. Wir sehen diesen Vers in Jesaja und auch hier in Hesekiel, dass Gott Fürbitter gesucht hat, die für ein Land eintreten, die für Gerechtigkeit eintreten. Menschen, die aufstehen und wissen, wir wissen, was wir tun in der Fürbitte. Jesus war im Himmel und dennoch versammelte sich die Gemeinde einmütig zum Gebet. Petrus war im Gefängnis gewesen, die Gemeinde betete einmütig und der Herr sandte einen Engel und ließ ihn frei. Dort steht nicht, weil Jesus Fürbitte im Himmel getan hat, kam das. Es ist zurückzufolgen auf die Fürbitte der Gemeinde. Aber hier müssen wir verstehen, einfach nochmal zu diesem Thema zu kommen, was ich mal angesprochen hatte vor kurzer Zeit. Sie machten sich eins mit der himmlischen Fürbitte. Und die connecteten. Und dann geschah das und dann passierte das. So, das ist so wichtig, dass wir verstehen, wir machen uns eins mit den Plänen, mit den Gebeten Gottes, mit den Gebeten Jesu in dieser Fürbitte. Ein Fürbitter, weißt du, Gott wird einem Fürbitter nichts vorhalten. Er wird sagen, was sein Herz bewegt, damit du mit eintreten kannst für die Sachen, die rauskommen sollen, die geschehen sollen, die passieren sollen. Das ist so immens, das ist so gewaltig. Wenn wir dieses Verständnis bekommen, weißt du, Gebet ist nicht einfach nur Gebet, sondern wir können in Fürbitte gehen. Das ist das, was wir hier Donnerstag machen. Wir gehen in Fürbitte, wir bestürmen den Himmel, dass er Gnade schenkt für diese Menschen, für diese Kontakte, die der Herr uns gegeben hat. Wir sagen, da beten wir für Personen in Afrika, da beten wir für Indien, Himalaya und so weiter. Wir kriegen diese Gebetsinfos und dann gehen wir in Fürbitte und wir wissen, jetzt wird das durchbrechen, jetzt wird das passieren. Und dann werden wir die Zeugnisse hören, da ist dies passiert, da ist das passiert. Und dann wissen wir eines, dafür habe ich gebetet. Dafür werde ich Lohn bekommen. Ja, was habt ihr denn in der Gemeinde am Donnerstag gemacht? Das wirst du in der Ewigkeit sehen. Verstehst du das? Paulus sagte zu den Fürbittern, betet für mich, dass sich die Tür öffnet für das Evangelium, dass ich es bringen kann. Die bekommen Lohn dafür. Da weißt du, und die haben nicht gesagt, ja Paulus, du willst wohl als Einziger durch die Tür gehen, das Evangelium zu bringen. Wir sollen hier nur beten. Wo bist du gerade? Wir kommen vorbei. WhatsApp. Die verstanden, mein Gebet dafür zu beten, dass die Tür aufgeht, ist genauso wertvoll wie Paulus seine Schritte durch die Tür hindurch. Und das bringt Zufriedenheit bei Menschen in der Gemeinde und Freude. Und sie wissen, das, was ich tue, hat einen Wert und nicht, was mache ich denn schon? Das bringt Freude, weil du weißt, was du tust. Wenn du keine Ahnung vom Gebet hast, dann weißt du nicht, was du tust und dann ist es blöd. Ja, Amen. Aber wenn wir verstehen, was Fürbitte bedeutet und was wir eigentlich tun, du wirst nicht unglücklich sein. Weil du weißt, mein Gebet ist mächtig, mein Gebet ist wertvoll. Und Jesus sagt nicht, ach weißt du, auf Erden, das war cool, Menschen geheilt, Menschen befreit, dem Teufel immer auf uns auf die Nase zu geben. Aber jetzt sitze ich zur Rechten Gottes und mach Fürbitte. Alles, wenn ihr euch eins macht, was ihr bittet, werdet ihr empfangen. Es gibt Verheißungen für Gebet. Die sind der Hammer, die gibt es für viele andere Sachen überhaupt nicht so krass wie für Gebet. So, wenn wir dieses Verständnis bekommen, dann werden wir erfüllt sein und wir wissen, was wir tun. Und wenn dann jemand sagt, Jan, was macht ihr für die Unerreichten? Was ist viel? Wir erreichen die. Wie macht ihr das? Kann ich dir gerne erklären. Und dann komm mit in Fürbitte. Das ist so wichtig zu verstehen, dass wir uns eins machen und verstehen, was tun wir eigentlich. Es ist immens wichtig. Und es wird dich ausfüllen, weil du weißt, du machst dich eins mit den Plänen Gottes. Weißt du, da gibt es, ich meine, wenn ich das höre, da ist jemand, der gibt mir Gebetsinfos und die wollen Unerreichte erreichen und dann geben die uns Gebetsinfos, wir fangen an zu beten und die sind so dankbar dafür, dass sie wissen, da sind jetzt welche, die beten. Gerade jetzt beten sie. Und sie sind dankbar und Gott tut, das ist doch der Hammer, das ist doch immens. Wir arbeiten zusammen. Das ist, was Fürbitte beinhaltet. Weißt du, wir werden doch nicht in den Himmel kommen und sagen, ja Jesus, was hast du schon großartig getan? Fürbitte hier im Himmel. Ja, ich musste das doch alles leben da unten. Da wirst du nicht auf die Idee kommen. Ansonsten sag, kommst nicht rein. Aber diese Vorstellung wirst du doch nicht haben. Du wirst wissen, wie kostbar das ist, wie wertvoll und wie wichtig. Ja, ja. Ah. Wir haben vor kurzem eine Stelle gelesen, die hat mich so immens beschäftigt von, welche Stelle war das, über die wir gestern gesprochen haben? John G. Lake. Wer kennt John G. Lake, schon mal von ihm gehört? Er hat Zeichen und Wunder erlebt. Er hat am Tag mehrere Leute zu Jesus geführt und so weiter. Und als er so in einer Periode war, wo alles Mögliche, jeden Tag Bekehrungen, jeden Tag Zeichen und Wunder, alles ungefähr, da steht was, da schreibt er, oder da ist was in ihm, dass er sagt, es reicht mir nicht aus, ich will das Herz Gottes kennenlernen. Und ich habe so gedacht, ist es nicht bei vielen andersrum? Die sagen, weißt du, ich will erleben, ich will dies, ich will das. Und wenn man dann sagt, lerne das Herz Gottes kennen. Und da ist ein Mann, der hat erlebt, wonach sich so viele Leute ausstrecken. Und der sagt, weißt du, das alles, das ist schön. Aber ich will das Herz Gottes, ich will an sein Herz. Gewaltig. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber ich denke, dieser Punkt macht etwas sehr, sehr Großartiges klar. Jesaja 62, Vers 5. Weißt du nochmal, zum Verständnis, was wir im Jesaja gelesen haben, ne, zahlreich sind eure Vergehen vor dir, unsere Sünden zeugen gegen uns, denn unsere Vergehen sind wir uns bewusst, unsere Sünde, die kennen wir, brechen wir mit dem Herrn und wir verleugnen ihn, wir weisen unseren Gott zurück, Unterdrückung, Abfall und all dieses, ne, das alles will Gott nicht. Er hat gesagt, ich suche dir jemanden, der in den Riss tritt. Er will das nicht. Er will, dass Dinge sich verändern. So, er will, dass Greiz, Thüringen, Sachsen eine Veränderung bekommen. Er sucht in Deutschland Menschen, die in den Riss treten, die verstehen, wenn wir beten, dann bewegt sich etwas. Dann passiert etwas, dann setzen wir Dinge frei. Danach sucht er. Das ist, wonach er sucht. Das ist das, wie wir vorgehen können, wie wir Dinge ins Rollen bringen, wie wir uns eins machen mit den himmlischen Dingen. Wir treten in den Riss, wir treten genau dort hinein und sagen, hier sind wir, Herr. Gib uns, was wir ausbeten sollen und das beten wir aus. Und Dinge werden freigesetzt. Halleluja. Weil weißt du, wenn nur Jesus beten würde, das ausreicht, dann müssten wir alle gar nicht mehr beten, dann würde es ja alles funktionieren, oder? Aber was sagt Gott? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es liegt mit an uns, an unserem Gebet. Jesaja 62, Vers 5. Denn wie der junge, Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Hör das mal an. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Wow, genau. Fühl dich geliebt heute Morgen. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Wow. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Und jetzt kommt der Hammer. Ihr, die ihr dem Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Wie gewaltig ist das, was Gott hier sagt? Gott sagt, gönnt mir keine Ruhe. Wann haben wir denn genug gebetet? Gönnt mir keine Ruhe. Das ist gewaltig. Ich glaube, dass das so wertvoll ist. Auf deinen Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Was hat das mit uns zu tun? Wir lesen, dass Gott die Hütte Davids wieder aufrichten wird. So, die Hütte Davids, was ist? Das war Gebet und Lobpreis 24 Stunden. Das gilt immer noch. Gott stellt Wächter auf, die beten, die dranbleiben und die ihm keine Ruhe geben. Und das ist interessant. Hier steht, ihr, die ihr den Herrn erinnert. Warum hat er es vergessen? Warum sollen wir ihn erinnern? Er hat es nicht vergessen. Passt mal auf. Ihr, die ihr dem Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Das schließt uns in den ganzen Plan Gottes mit ein. Gott sagt, weißt du, ihr müsst kooperieren. Hast du schon mal gelesen, dass in der Bibel steht, wir können den Tag des Herrn beschleunigen? Was wir hier machen, ist wertvoll. So, wenn wir nicht verstehen, was unser Part ist und was wir hier eigentlich tun, dann verstehen wir nicht die Endzeit, dass alles, was kommt, das wird alles irgendwie an uns vorbeigehen. Oder irgendwann auf uns zukommen, uns überrollen, wie nachdem. Aber wenn wir verstehen, das, was wir machen, ist so wichtig, weil jetzt in dem Moment, wo wir zusammenkommen, wir gönnen dem Herrn keine Ruhe. Darf man das sagen? Er hat's gesagt, dass wir das machen sollen, ihm keine Ruhe gönnen. Ja, jetzt habe ich schon so lange dafür gebetet. Vielleicht sollte ich jetzt damit aufhören. Es gibt einen Unterschied zwischen in Fürbitte gehen und dran zu bleiben, als Dinge durchzubeten und im Glauben anzunehmen. Es gibt verschiedene Gebetsarten. Da gibt es das Flehen, da gibt es das Danksagen, da gibt es und so weiter. Fürbitte. Aber weißt du, das ist auch sehr wichtig, dass wir das auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern es gibt diese Arten. Und jetzt geht's um Fürbitte. Wow. In diesem Moment. Und jetzt ist interessant, ich lese das jetzt nochmal. Ihr, die ihr dem Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Bis. Okay. Bis wann? Bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Das ist nicht alttestamentlich. Jetzt. Wir bleiben dran. Wie lange sollen wir dranbleiben? Bis er Jerusalem wieder aufrichtet und zum Lobpreis macht auf Erden. Wann werden wir es mitkriegen? Das wirst du mitkriegen. Ich glaube, wenn dann der Lobpreis so Gottes kommt, wir werden es hier hören. Oder vielleicht sind wir da. Aber weißt du, so lange gilt, das Wort ist gültig, das ist nicht irgendwie alttestamentlich, Jesus gekommen und was. Er hat Wächter aufgestellt. Er sucht nach Wächtern, die stehen und die verstehen, das ist unser Part. Das ist der Endzeitplan Gottes, in dem wir uns mitbefinden und unseren Part ausfüllen. Wenn wir für Unerreichte beten, dann füllen wir einen Endzeitplan Gottes aus, der gesagt hat, ich werde nicht kommen, ehe jedes Volk und jeder Stamm gehört hat von mir. So, wenn wir anfangen, dafür zu beten, dann sind wir in diesem Endzeitplan Gottes. Das ist nicht einfach so, dass wir ein bisschen rumbeten, sondern wir arbeiten aktiv an dem Endzeitplan Gottes mit. Und das ist gewaltig. Und wenn du dann fragst, ob du noch nicht ausgefüllt bist, hallo. Das, was du machst, ist immens wertvoll. Das ist immens. Du arbeitest, das ist nicht einfach nur so, ja, was machen wir schon? Wir schreiben Geschichte mit unserem Gott. Wir arbeiten an diesem Endzeitplan Gottes mit. Ich bin begeistert von dem, was hier passiert. Und wenn ich überlege, wir haben jahrelang dafür gebetet, dass wir Kontakte bekommen zu Leuten, die Unerreichte erreichen wollen. Und in einem Jahr, in diesem Jahr, schenkt der Herr uns innerhalb von 2 Monaten 2 Menschen, die unter Unerreichten arbeiten. Und die sagen, betet für uns, unterstützt uns, hilft uns. Was für ein Privileg. So, was ist das, wenn wir darum beten und sagen, Gott, gib uns das und Gott gibt uns das. Es ist unsere Verantwortung als Gemeinde, die der Herr uns gegeben hat. Ja, sollten wir vielleicht noch was anderes machen? Wir machen das, was Gott uns gegeben hat. Und es füllt uns aus. Lass dich doch nicht unter Druck bringen von allen möglichen Menschen. Sei zufrieden und dankbar in dem, was du hast. Ich bin einer, der immer mehr will und der Hunger hat. Das wisst ihr und ich predige gern darüber. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir gesättigt sein können in ihm. Und dankbar sein können. Und Dankbarkeit drückt sich aus. Danke, dankt ihm. Dankopfer, bahnt ihm einen Weg. So, wir können hungrig nach mehr sein. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht in Undankbarkeit mündet. Und bei manchen habe ich gesehen, im Laufe meines Lebens, sie haben so einen Hunger gehabt, ne? Und die wurden immer undankbarer. Und sie haben nicht gesehen, was Gott eigentlich tut. Es ging alles an denen vorbei. Und dann, ja, was machen wir schon? Was machen wir schon? Was machen wir schon? Aber weißt du, wenn du verstehst, hey, ich bin im Kleinen treu und dann kamen große Dinge dazu. Halleluja! So, jetzt gehen wir dafür in Fürbitte. Was kommt als nächstes? Gott ermöglicht das. Missionsreisen. Was weiß ich, was da passieren wird. Und dann wird das kommen und wir werden verstehen. Aber das ist in Gottes Plan. Das ist nicht, ah, was machen wir heute? Ach, was denkst du, was ist für unsere Gemeinde der Plan? Er hat den Plan. Warum denken Menschen, aber wir könnten ja noch dies machen und das machen und jenes machen? Ich denke auch alles Mögliche den ganzen Tag, was wir machen könnten. Das ist nicht immer gut. Aber weißt du, Gott hat einen Plan für seine Gemeinde. Und wir müssen das auch trennen. Das musste ich auch lernen, was meine spezifische persönliche Berufung ist, dass ich nicht all das in die Gemeinde reinpressen kann, was mich betrifft. Sondern ich sagen kann, Herr, was ist dein Plan? Und den können wir, glaube ich, alle mittlerweile sehr deutlich erkennen, weil Gott sehr genau spricht, was er mit dieser Gemeinde vorhat. Und dann müssen wir sagen, wir arbeiten daran mit. Und dann kommen andere Dinge, wo ich merke, okay, da kann ich jetzt das so machen, aber das hier, was hier passiert, da müssen wir auf Gott hören, weil Gott für jede einzelne Gemeinde eine Berufung hat und die müssen wir verstehen und dann müssen wir mitarbeiten und können nicht sagen, ja, aber ich würde gerne das machen. Wie hat es mal Hartwig gesagt, fand ich so cool, wenn du im VW-Werk arbeitest, kannst du nicht heimlich deinen Opel zusammenschrauben. Weißt du, wir müssen verstehen, wir kommen in Einheit zusammen und in Dankbarkeit und wir wissen, was wir hier tun und nicht, ja, aber wir müssen noch dies und das machen. Ja, ich würde auch gerne jetzt einen Döner essen. Aber verstehst du, was ich meine? Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Lass dich nicht in, weißt du, weil das ist das, was auch immer wieder kommt von Leuten. Und was macht ihr als Gemeinde jetzt großartig? Seid ihr in Mission? Ich weiß noch, wie wir angefangen haben. Ja, macht ihr was für die Mission? Mission. Ich weiß, wie das geschrieben wird. Und was macht ihr für Israel? Und was macht ihr dafür? Und du hast dich immer so klein gefühlt. Ja, also wir sind gerade dabei, Traditionen zu verlassen. Buh, weißt du? Und du hast gedacht, was machen wir denn hier schon? Was tun wir denn? Immer dieser Druck, den Menschen von außen einfach reinbringen wollen. Wir sind frei. Wir sind frei, das zu machen, was der Herr möchte. Wenn es anderen nicht passt, okay. Aber es ist doch wichtig, dass es dem Herrn passt. Ihr Lieben, das, was wir hier tun, es ist wichtig und wir müssen mit dem Zeittempo des Herrn laufen. Das ist was wichtig. Kriegt ihr das mit? Gott spricht die letzte Zeit immer wieder. Hey, in deinem Umfeld wirst du Menschen erreichen. Wir nehmen das auf und sagen, okay, wir fangen an dafür zu beten. Öffne unsere Augen für unser Umfeld, dass wir sehen, dass wir Menschen erreichen. Das ist alles, was Gott tut. Das ist nicht, dass wir irgendwie jetzt, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir dies und jetzt machen wir das. Wir haben vor kurzem haben wir geredet in der Leiterschaft, hat Frank auch gesagt, ne, das hat er das ja doch viel früher erlebt. Ich kam dazu, da habe ich die ganzen Programme gesehen. Hat Frank auch gesagt, werden Programme durch ohne Ende. Das Programm, dies Programm, das Programm. Das hat sich heute nicht verändert. Heute kommen andere, die Leute sagen, und das Programm ist gut, und das ist gut, und dies ist gut. Jetzt müssen wir es alle so machen wie der. Jetzt müssen wir es alle so machen wie die. Wir müssen es immer noch so machen wie Christus. Das hat sich nie verändert. Warum eifern wir irgendwelchen Sachen nach und nicht den Sachen des Herrn? Es ergreift mich gerade. Aber weißt du, Gott baut seine Gemeinde und wir können nicht sagen, weil die das so machen, müssen wir das jetzt auch so machen. Wir haben auch viele Sachen nicht gehört und haben gesagt, wir wollen dem Herrn nachfolgen. Und es gab Gemeinden, die gesagt haben, warum macht ihr das nicht so, warum macht ihr das nicht so? Heute kommen Gemeinden und sagen, sie wollen das so machen wie wir. Ach, ich dachte, so sollten wir das nicht machen. Verstehst du, wenn wir auf dem Weg mit dem Herrn bleiben, kommen andere Leute, die sehen, da ist Segen drauf. Und dann können wir sagen, wir haben einfach nur auf den Herrn gehört und du musst es genauso tun. Du kannst nicht kopieren, was hier passiert. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen und sagen, hey, wir wollen in die Pläne Gottes kommen. Und das bringt Freude in uns. Weil wir wissen, Halleluja, wir arbeiten mit, wir dürfen kommen. Ich freue mich auf Donnerstag, ich freue mich da, weil da machen wir etwas, was die Geschichte bewegt. Ich kann mich erinnern, damals als Weltlicher habe ich die ausgelacht, wie ihr betet. Heute begegnen mir Christen, die das sagen. Als Weltlicher, okay, ich war voll unter Drogen. Da kann man das verstehen, dass man sowas sagt. Aber bei Christen, was haben die für, wo sind die durchgelaufen und haben Brett erwischt? Verstehst du, ich verstehe das nicht. Aber es hat sich etwas geändert, wenn wir diese Zeit angucken, was passiert ist. Es hat sich etwas geändert. Die Leute sind auf Erfolg aus. Sie wollen dies, sie wollen das. Sie kennen das Herz Gottes nicht mehr. Was hat Jesus gesagt? Weißt du, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Zeichen, Wunder, alles. Am Ende werde ich sagen, ich habe euch nicht gekannt. Es geht nicht um das alles. Das alles wird uns folgen. Das wird uns folgen und das sehen wir und das wird uns sehen. Das ist keine Frage, aber die Frage ist, kennen wir das Herz Gottes? Das ist, was wichtig ist. Natürlich können wir auch hier wieder nicht ausspielen, Zeichen und Wunder gegen das, aber Zeichen und Wunder sind keine Frucht. Viele denken, ja, das ist ein Zeichen und Wunder, das ist meine Frucht, weil ich Zeichen und Wunder in meinem Leben habe. Deswegen bin ich groß. Es gibt okkulte Menschen, die haben viele Zeichen und Wunder. Ich habe einen Yogi getroffen, der hat mir erzählt, was er macht. Ja, wow. Bist du auf dem richtigen Weg? Nein! Weißt du, aber das ist wichtig. Jesus betitelt Zeichen und Wunder nicht als Frucht. Das ist wichtig zu verstehen. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir nicht hier hingehen und sagen, deswegen brauchen wir sie nicht. Deswegen gehen wir hin und sagen, doch, sie werden uns folgen. Und wenn sie uns nicht folgen, laufe ich ihnen hinterher, bis sie mir folgen. Mit dieser Aussage habe ich auch kein Problem. Aber ich bezeichne es nicht als Rechtfertigung und Orden, wenn ich verkorkste Dinge tue. Und das ist ein Unterschied. So, und wir müssen verstehen, dass Gott möchte, dass wir an sein Herz kommen, dass wir in diese Fürbitte, diese Pläne mit ihm einsteigen, weil, weißt du, wir können all das machen, was alle machen, aber weißt du, wichtig ist, dass wir hören, was Gott sagt, weil Gott hat Verschiedenheiten. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich genieße das, wenn wir in einer anderen Gemeinde sind so, und die machen das so, Lobpreis, und die machen das so und so und du denkst, es ist gut. Es ist wunderbar, es ist anders, vielleicht hier oder da anders, aber weißt du, es muss doch nicht alles so sein wie wir. Jesus hat verschiedene Facetten an sich gehabt, die Jünger haben sich auch immer wieder gewundert. Aber weißt du, stell dir vor, wir wären alle gleich. Ich meinen Partner suche. Wie suchen die Leute einen Partner? Okay, fangen wir an, ich mache Pizza. Magst du die Pizza? Nein, kann nicht die richtige sein. So, und dann geben sie die Suchbegriffe ein. Ich mag Pizza, ich mag dies, ich mag das. Und dann findest du einen Partner, der genauso ist wie du. Wie schrecklich! Ein, der noch so ist wie du, stell dir das mal vor. Das wäre ja schrecklich, mal ehrlich. Aber weißt du, ja und dann, warum hat die Ehe nicht gehalten? Der war genau wie du. Gott hat uns gegensätzlich geschaffen und er hat tatsächlich einen Plan damit. Ihr Lieben, wisst ihr, was mein Herz so bewegt ist? Weißt du, wir sind durch so viel Verdammnis, durch so viel Entmutigung durchgegangen, als wir hier angefangen haben, in diese Gemeinde zu kommen, 2006. Wir haben Leute, die haben es gut gemeint, aber die haben gesagt, geht raus, verlasst die Gemeinde, macht neue Jüngerschaft auf oder was weiß ich, das wird alles nichts werden. Das ist Entmutigung, Verdammnis, die wir zu kämpfen, weil ihr habt das nicht, ihr habt dies nicht, ihr habt das nicht. Das war, was wir uns angehört haben über lange Zeit. Und immer wieder hatten wir die Kämpfe, weißt du, doch an Gott dran zu bleiben. Weißt du, und ich möchte euch Mut machen. Ich denke, jeder von uns Einzelne hat mal diese Phase auch, dass wir denken, hey, was machen wir? Ist das wertvoll, was wir tun? Was ist das eigentlich? Was ist das? Und wir brauchen immer wieder diesen persönlichen Durchbruch, um zu verstehen, es ist gut, für den Herrn zu gehen. Es ist wichtig, für den Herrn zu gehen. Ich möchte mich nicht nach links und rechts fortreißen lassen. Ich möchte auf dem geraden Weg gehen. Weil weißt du, es gibt immer etwas Folgendes, weißt du? Bist du jemanden, der sich nach allen orientiert oder wirst du der sein, nach dem sich die Leute orientieren werden? Wenn wir so sind wie alle, sind wir einfach nur wie alle. Aber wenn wir verstehen, wir folgen dem Herrn so. Vor kurzem habe ich mit einem Leiter gesprochen, wo wir so einen Austausch hatten. Und er sagt, es ist so schön, dass du bei uns warst. Ich habe gesagt, es war so schön, dass du bei uns warst. Es ist eine Gegensätzlichkeit, die so wichtig ist und eine Ergänzung. So bleib, wie du bist. Ich will so bleiben, wie ich bin, wie der Herr mich da reingerufen hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist wichtig, das verstehen. Wir müssen nicht so sein wie der oder wie die. Und das ist, was viele nicht verstehen. Wenn manche Leute sagen, ich will so sein wie dieser Gottesmann, haben sie eines nicht verstanden. Eigentlich ist eine Sehnsucht da, ich will so sein wie Jesus. Aber weil dieser Gottesmann einfach das auslebt, was Jesus ihm reingegeben hat, kommt diese Sehnsucht in dir hoch, ich will so sein wie er. Aber verfolgt das nicht in dem Sinne weiter, sondern sagt, ich will so werden wie Jesus. Weil danach hat sich dieser auch ausgestreckt. Und er widerspiegelt es einfach nur. Weißt du, und du weißt einfach, da ist was von Christus in ihm drin und das zieht mich an. Es ist nicht schlecht, dann zu sagen, wow, was für ein Gottesmann, kann ich viel von lernen. Paulus hat auch gesagt, eifert mir nach und so weiter. Aber weißt du, der Grundgedanke ist immer, das ist Christus in ihm. Ja, das ist so herrlich. Ich erlebe das. Vor kurzem habe ich mit Menschen geredet, die gesagt haben, ja, jemand aus der Gemeinde sagt, der findet die Gebetstreffen langweilig und wir brauchen Gebetstreffen, wir brauchen Action, wir müssen dies machen, das machen, Leute erreichen, was weiß ich. Kein Bock mehr zur Gebetsveranstaltung zu kommen. Überleg dir das mal. Bei den Jüngern damals, Paulus im Gefängnis. Ja, was machen wir denn hier eigentlich? Komm, lass uns rausgehen, Schloss knacken. Er sagt, ey, du Spinner, komm mal her. Wir beten hier. Und dann kam der Engel und hat das Schloss aufgemacht. Die haben verstanden, was die da machen. Weißt du, und Paulus ruft auf, Gebete flehen für alle Menschen. Warum? Weil das wichtig ist. Weil das wichtig ist. Es gab Menschen, die ich zum Herrn geführt habe, für die ich Jahre gebetet habe. Bevor die dann mal den Herrn genommen haben. Eine Person. Aber bin ich hingefahren. Immer wieder geredet, der konnte mich schon nicht mehr sehen. Da hat er seinen Bruder dann immer geschickt. Und er ist abgehauen. Dann sag ich, mein Bruder, ich war glücklich, konnte evangelisieren. Mir egal. Hauptsache, mir hat jemand zugehört, ne? Aber irgendwann habe ich verstanden, du, es ist wichtig, dass ich für ihn bete, dass ich eintrete. Ich habe ihm was gesagt und das Wort ist lebendig und arbeitet. Irgendwo bekam ich in der Nacht einen Anruf und hat gefragt, ob ich weiß, wie man sich bekehrt. Weil er hat einen Traum gehabt und er will jetzt sein Leben Jesus geben. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe den genervt. Ich bin hingefahren über Jahre. Warum geht das jetzt so einfach? Aber verstehst du, wenn wir verstehen, du, wir beten, wir treten für Menschen ein, das hat eine Auswirkung. Für mich haben Menschen gebetet, als ich in meiner Sünde war, die ich nicht kannte. Dann kam ich in die Gemeinde und sagte, du bist der Stefan. Ja, wir haben für dich gebetet. Ich kenne euch nicht. Will ich auch noch nicht, aber jetzt. Wie konntet ihr für mich beten? Die haben gesagt, wir haben für jemanden aus unserer Gemeinde gebetet und für seinen ganzen Freundeskreis. Und du warst mit dabei. Du bist hier, weil du die Antwort unserer Gebete bist. Weißt du, was das in mir bewirkt hat? Das hat mich in Brand gesetzt. Und nie wieder losgelassen. Vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen ist mir immer so heiß. Schneeengel werden schön manchmal. Aber weißt du, wenn wir das verstehen, wenn wir sagen, hey, stell dir doch mal vor, da kommt jemand rein, wir sagen, für dich haben wir gebetet. Weißt du, was das freisetzt in einem? Das ist der Hammer. Und nicht, oh, guck mal, hast du gesehen, der ist bei unserer Gemeinde. Den habe ich überredet. Wenn du jemanden überredest zum Christentum, pass auf, dass der Feind dir nicht rausdiskutiert. Aber weißt du, das ist diese wertvolle Aktion. Wie gesagt, ich will nicht eins gegen das andere ausspielen, aber heute ist dieses Thema Fürbitte wichtig. Und deswegen verstehe, das ist nicht ein Ausspielen gegen Ecken, etwas zu tun, was der Herr sagt. Aber es ist einfach, diese Fürbitte wieder raufzuholen, dieses Gebet, diese wertvolle Waffe des Gebets wieder hervorzuholen und zu sagen, das ist der Plan Gottes. Jesus hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Das hat Jesus gesagt. Warum vergessen das die Leute? Wenn Jesus sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, was ist daran falsch zu verstehen? Ja, meinst du, wir sollten da mehr beten? Ja, lass uns angucken, was es im Griechen heißt oder Hebräischen, keine Ahnung. Verstehst du diese Wichtigkeit? Dass wir sagen, hey, das ist das, was ich tue. Es ist wichtig, wenn du sagst, ich kann nicht genug kriegen, für Unerreichte zu beten. Gibt eine App, die habe ich jetzt ausprobiert. Der Hammer. Jeden Tag kannst du für unerreichte Völker beten. Dann klickst du an, I'm praying, und dann betest du mit. Ist alles auf Englisch, aber gibt dir Google Translator, wenn du dann nicht Englisch bewanderst, bist ja egal. Aber da fängst du an, mehr dafür zu beten. Und du weißt, das, was ich heute tue, das ist gewaltig. Das ist wunderbar. Ich will ein Teil sein von dem, was Gott tut. Und weißt du, das, wenn... wenn Okay. Das muss einfach raus. Guck mal. Noch eine wunderbare Stelle. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Lukas 18, Vers 1. Diese Aussage. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Wir sollen dranbleiben im Gebet, ohne uns entmutigen zu lassen. Der Feind wird immer mit Entmutigung kommen, weil das eine der besten Waffen ist, die er hat. Weil wenn wir entmutigt sind, haben wir keine Freude. Wenn wir keine Freude haben, haben wir keinen Schutz. Wenn wir keinen Schutz haben, sind wir wehrlos. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Okay, wir wissen jetzt, Jesus erzählt den Jüngern was, dass sie sich nicht entmutigen oder ermatten oder einfach zurückhalten lassen vom Gebet. Jetzt erzählt er ihnen das Gleichnis, okay? Also, wir wollen jetzt dranbleiben im Gebet, wir wollen mehr beten. Okay, was ist das für ein Gleichnis? Was erzählt Jesus? Hört es an. In einer Stadt, in Greiz, lebte ein Richter und er fragte nicht nach Gott. Ich nenne jetzt keine Namen. Und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. Aber in Greiz lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu diesem Richter in Greiz und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter aus Greiz nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, das ist mir auch gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig. Die geht mir richtig auf den Senkel, ne? dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Das hat er gesagt, ich raste aus. Das ist eine Geschichte. Was hat das mit Greiz zu tun? Jesus erzählte den Jüngern das, um zu verstehen von ihrer Stadt. Deswegen machen wir das jetzt in unserer Stadt, dass wir das verstehen. Der Herr fuhr fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Oh, okay, was hat er gesagt? Lesen wir das nochmal. Ich fürchte Gott nicht. Was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir richtig lästig. Ich will ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst bringt sie mich mit ihren ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Eine andere Übersetzung sagt, oder in Verruf, oder sonst kommt sie am Ende und kratzt mir die Augen aus. So, dieser Richter war genervt. Die geht mir auf den Senkel. Ständig, die kratzt mir noch die Augen aus. Ich verhelfe jetzt einfach zum Recht und gut ist. Warum? Okay, pass mal auf. Warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? So, der wollte, dass die Jünger unablässig beten und nicht aufhören. Aha. Und dann erzählt er dieses Gleichnis. Und dann sagst du manchmal, ich erzähle komische Geschichten. Ich meine, das ist ein ungerechter Richter. Hätte Jesus nicht die Geschichte erzählt. Und da ist ein so eleganter Richter und er kümmert sich gerne um die Menschen. Und er sagt, oh, hallo, holde Witwe, kommen Sie hinein. So, sondern nein, er sagt, da ist ein ungerechter Richter, der noch nicht mal Gott fürchtet. So, guck mal, warum sagt er das? Weil jetzt kommt der Hammer. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien oder rufen, zu ihrem Recht kommen? Moment mal. Wer gibt diese Lektion den Jüngern? Der Fürbitter. Der Fürbitter Jesus sagt, sollte er nicht, wenn was? Wenn sie Tag und Nacht zu ihm rufen. Hat das was mit 24-Stunden-Gebet zu tun? Vielleicht. Ich meine, Tag und Nacht rechnet es zusammen. Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Jesus sagt die Tatsache und sagt, so ist es. Aber er sagt, das Problem ist jetzt, wird er solchen Glauben finden. Weißt du, was ich daran lese, wenn Jesus sagt, in diesem Zusammenhang, wenn er auf Erden kommt, wird er solchen Glauben finden? Ich denke, dass er eigentlich so sagt, werde ich die finden, die in den Riss treten? Werde ich die finden, die aufstehen? Werde ich die finden? Es ist interessant, ne? Glauben, wisst ihr, heißt Vertrauen, Zustimmung für die göttliche Wahrheit und so weiter. Ihm vertrauen. So, Jesus redet hier von Menschen, die völlig davon überzeugt sind, dass Gott dafür sorgt, dass sie zu ihrem Recht kommen. Er sagt, weißt du, wenn dieser ungerechte Richter schon hilft, wie viel mehr Gott, der gerecht ist? Das ist der Punkt. Er sagt, wie viel mehr, und ihr seid auserwählt, ihr seid kostbare Kinder Gottes. Also in anderen Worten, warum nicht? Was steht da? Warum in alles in der Welt sollte das nicht? Das ist ein Fakt. Natürlich. Verstehst du? Das ist das, warum wir das so über den Richter ich so ein bisschen überzogen gelesen habe, damit wir verstehen, ja, natürlich wird Gott das machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die einzigste Frage ist, glaubst du das? Es ist nicht, wird Gott das tun? Oh, wir beten jetzt. Wir wissen nicht, ob er es tun wird. Vielleicht. Es geht nicht um diese Frage. Christen gehen immer wieder in Gebet und komm, wir gucken, vielleicht wird Gott das tun. Hä? Gott hat gesagt, bitte hört ihr das doch mal an. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Das heißt, Jesus sagt hier nicht, ich weiß nicht, ob ihr die Gebetserhörung bekommen werdet, aber versucht's. Sondern er sagt, das ist nicht die Frage. Das steht schon fest. Das sollte uns ein bisschen aufschrecken. Weil die Frage ist doch, warum bekomme ich nicht, was feststeht? Das wäre so, du gehst einkaufen, hast den Beutel voll, kommst zu Hause an, machst den Kofferraum auf und der Beutel ist leer. Wie sollte das sein? Du hast es doch eingekauft. Es funktioniert nicht. Aber wenn du deinen Kofferraum auflässt, wenn du den Glauben einfach weglässt, fällt einfach alles raus. Und ich möchte uns ermutigen, das, was wir hier machen, wir lernen im Glauben zu wachsen in der Fürbitte. Das ist ein Lernprozess. Ja, weißt du, wenn ich mal vollmächtig beten könnte, dann würde ich auch beten. Was denkst du, wie das passiert? Kommt da ein Engel vom Himmel? Auf dem Rücken hat er so, auf seinen Flügel so Fürbitte und Gebet stehen. Vorne steht Glauben drauf. Und dann kommt er. Und du kniest dich hin. Und mit seinem Schwert macht er 1, 2, 3. Unglaube ist vorbei. Und dann stehst du auf und sagst, wow. Und Gebet setze ich jetzt frei. Wow. Und auf einmal, du kommst in die Gemeinde, fängst an zu beten, die Leute, was ist mit dem passiert? Der betet, der geht in Fürbitte, der hört gar nicht mehr auf. 24 Stunden Gebet, der muss doch mal schlafen. Denkst du, dass das so passieren wird? Das wird nicht so passieren. Die ersten Anfänge deines Gebetslebens werden sein, was denken die anderen? Weil der Feind verhindern will, was du betest. Und dann fängst du an, Quatsch zu beten. So haben wir alle angefangen. Ich meine, hallo, wenn ich an meine ersten Gebete denke, du meine Güte, ich habe auf jedes Wort geachtet und habe gedacht, ob es den anderen gefällt. Und als die Armen da kommen, habe ich ein paar Sätze noch rausgehauen, wo ich gedacht habe, die kommen bestimmt gut an. Hat geklappt. So, aber das war nicht das Gebet, weißt du, wo du denkst, ja, da willst du mehr wachsen. Aber weißt du, so beginnen wir dann einfach. Aber weißt du, das ist doch schön, wenn wir einfach beginnen können mit unserem Fehler, weil so bauen wir Glauben auf. Sondern auf einmal hörst du, ich weiß noch, eine Gebetsveranstaltung, da hat jemand abgesagt, damals in unserer Gemeinde, und dann, ah, die ist krank, hat Fieber oder was weiß ich. Und dann, komm, lass uns dafür beten. Okay, und dann, ja, beten wir dafür. Haben wir dafür gebeten, auf einmal kam wieder eine SMS. Mir geht's richtig gut. Ich bin geheilt, ich glaube, ich komme vorbei. Und es hat was mit mir gemacht. Ich habe gedacht, das bewirkt ja wirklich etwas, was wir hier tun. Verstehst du, das ist ja bei uns Gläubigen so. Ne? Wir denken ja, natürlich bewirkt das, was wir da tun. Ne? Bis es dann passiert, wir denken, wow, Ja, ja, ich meine, ich weiß. Ja, preis der Herrn, ne? Aber so ist es doch oftmals, oder? Wir sind dann selber überrascht und denken, es hat funktioniert. Ne? Ja, genau, ne? Und das ist so wie, ich weiß noch, wie ich für die erste Weltliche gebetet habe und es hat funktioniert. Ich bin mehr ausgerastet wie die. Aber dann habe ich gelesen, hat jemand gesagt, wenn jemand geheilt wird, bleib einfach cool, weil du kannst sie verwirren, wenn du anfängst zu schreien und zu jubeln. Und das nächste Mal, eine Arbeitskollegin hat Kopfschmerzen gehabt. Ich sagte, oh, darf ich für dich beten? Ja. Und dann die Kopfschmerzen sind weg. Und da wollte ich so innerlich wieder. Und dann sage ich, ja, Gott ist gut. Ne? Und dann bin ich rausgegangen und ja! Dann habe ich meinen Freudentanz gemacht. Ne? So, aber weißt du, das ist ja so begeisternd, ne? Wenn das dann passiert und du merkst das. Aber weißt du, dann fängst du an. Und ich möchte uns Mut machen. Leute, das, was der Herr uns gegeben hat. Weißt du, es ist nicht einfach, dass ich jetzt sagen möchte, weißt du, du musst unbedingt zum Gebet zum Beispiel am Donnerstag kommen. Wenn du es nicht auf dem Herzen hast, dann, hey, was soll man dich denn überreden, dazu kommen? Das wäre ja völlig irrsinnig. Ich meine, da würde die Sportschau dir mehr Glauben vermitteln. Aber wenn du sagst, ey, weißt du, das ist das, was ich tun möchte, das ist das, wo ich hineinkommen möchte, dann wird das was bewirken. Weißt du? Und lieber, es gibt so Leute, die sagen oftmals, ja, auf jeden Fall, ja. Und dann gibt es Leute, die sagen nein. Und weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, die, die Nein sagen und dann kommen, sind mir lieber, als die Ja sagen und nicht kommen. Weißt du, weil das ist ein Entschluss, den sie überlegen, tue ich das oder tue ich das nicht? Weißt du, und es ist wichtig zu verstehen, also du sagst, okay, was möchte ich eigentlich? Möchte ich wirklich in mehr Fürbitte hineingehen? Und wenn du sagst, hey, ich bin mir unsicher, dann hör dir die Predigt doch nochmal an. Dann frag doch mal den Herrn und sag, okay, was sind meine Fürbitteschritte? Was kann ich denn tun? Herr, wie rufst du mich? Ja, aber auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr dem Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgerichtet und es zum Lobpreis auf Erden gemacht hat. Das ist das, was unser Part mit ist. Und ich möchte euch ermutigen, weißt du, die ihr zum Gebet kommt, bleibt dran. So wie Jesus das gesagt hat, hey, wir wollen nicht ermatten. Wir schauen und sehen, wenn das passieren wird, wie viel mehr wird Gott es tun? Wie viel mehr wird Gott es machen? Wir halten fest, wir bleiben dran. Wenn wir gebetet haben, Gott schenkt uns Kontakte zu Unerreichten und Gott gibt uns Kontakte zu Unerreichten. Warum tut er das? Warum macht er das? Damit wir jetzt, wir haben es geschafft. Leute, lasst uns aufhören zu beten und das war echt anstrengend. Ich meine, wir haben jetzt echt 2 Jahre lang gut ausgeharrt. Lass uns von unserer Frucht essen und es genießen, dass wir diese Kontakte haben und lass sie arbeiten. Der Herr gibt uns das, weil er Größeres vorhat. Wenn wir in dem Kleinen treu sind, bereitet er uns vor und sagt, und jetzt könnt ihr diese Gebete beten, die noch größere Frucht bringen, die mehr hervorbringen. Das heißt, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir haben gerade als Beter eine Verantwortung bekommen von Gott. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Das ist mein Lieblingsvers, den ich über mein Leben ausgerufen habe und einfach gut ist. Weil wenn du auf all deinen Wegen ihn erkennst, dann ist es sehr viel freudiger auf deinem Leben, auf deinem Weg. Weil selbst die blöden Dinge und die schwierigen Dinge, wenn wir da den Herrn erkennen, ist gewaltig. Ist herrlich. Halleluja. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so wie die übrigen Menschen bin. Ich bin kein Räuber, Halleluja, kein Betrüger, preis dem Herrn, und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage der Woche, ich gebe den 10. von all meinen Einkünften. Halleluja, preis dem Herrn. Warum sagt Jesus immer solche Beispiele? Sind die nicht ein wenig sarkastisch? Ich meine, die Pharisäer waren anwesend. Ich find's gut. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen. Das ist auch gut, ne? Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen. Oh Mann, das ist echt Hammer. Okay, wir sind noch ein bisschen drüber nach, verstehst du? So. Und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus jetzt, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Weißt du, Jesus lehrt über Gebet, wie wir beten sollen. Warum? Weil er der Fürbitter ist. Wenn wir sagen, wir wollen in Fürbitte hineinkommen, müssen wir vom Fürbitter lernen. Und interessant ist für mich, weil ich dieses Fürbitte-Ding, wenn man das versteht und im Hinterkopf hat, immer wenn ich dann Gebetsstellen lese über Jesus, weiß ich, dass der Fürbitter hier spricht. Und alles, was er über Gebet lehrt, wenn es einen gibt, der über Gebet lehren kann, ist es Jesus. Es gibt keinen, der dir mehr sagen kann über Gebet als er. Das heißt, jedes Mal, wenn du jetzt Stellen über Gebet lesen wirst, dann weißt du, dass der Fürbitter zu dir spricht. Wow. Seid ihr ermutigt, weiter dran zu bleiben im Gebet? Es ist einfach, was Gott tut. Was sollen wir da sagen? Es ist einfach, was er tut. Und ich weiß nicht, wie du so denkst, aber in der letzten Zeit denke ich, ja, was für ein Vorrecht ist es, dass du diese Gemeinde leiten kannst. Und das Einzige, worauf wir mehr achten wollen, ist, dir nicht im Weg rumzustehen. Die Wichtigkeit, hier sein zu dürfen und die Pläne Gottes in die Gemeinde hat einen wertvollen Auftrag in der Endzeit. Das ist, wir sehen heute an vielen Stellen, das ist einfach, weißt du, ich liebe Spaß zu haben, ich lache, die meiste Zeit meines Lebens lache ich. Auch mit meiner Familie, weil wir sind nur am Lachen. Aber weißt du, trotzdem gibt es ernsthafte Zeiten, wenn es um gewisse Dinge im Wort Gottes geht, wo es einfach nicht zu lachen gilt, sondern zu verstehen, wie wichtig zum Beispiel dieser Endzeitplan Gottes mit seiner Gemeinde, mit seiner Brautgemeinde ist. Es ist immens wichtig und wir können uns nicht leisten, einfach Gemeinde zu spielen, zu denken, das ist einfach nur für uns und das ist einfach nur Fun. Es funktioniert nicht. Sondern, weißt du, wir müssen verstehen, es ist ein Plan. Und selbst ist es ein Plan, dass Leute anfangen, im Geist zu lachen. Selbst das ist ein Plan in Gottes Endzeitplan. Warum glaube ich das? Weil die Menschheit immer depressiver wird auf das, was auf uns zukommt. Und die werden sehen, echte Erfüllung und Freude gibt es in der Gemeinde. Weil da eine Freude ist. Weißt du, Gott lacht über seine Feinde. Hast du mal diese Bibelstelle gelesen? Gott lacht über seine Feinde. So, das bedeutet, wenn wir zusammenkommen, und der Herr bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Was machen wir an diesem Festtisch? Was ist es, wenn Gott ein Fest gibt? Es ist Lachen da. Es ist Freude da. Ich habe immer wieder Leute gesehen, die nicht viel zu lachen haben in ihrem Leben und die angefangen haben zu lachen von Herzen. Erst vor kurzem wieder, vor 2 Wochen, als wir in einer anderen Gemeinde waren, kam eine Frau, die sagte, ich möchte gerne lachen. Ich wünsche mir das, einfach zu lachen. In der letzten Zeit muss ich für viele Leute beten, dass sie lachen. Und ich habe dann gebetet und es ist nichts passiert. Sie hat überhaupt nicht gelacht, im Gegenteil. Wurde immer ernster. Und habe ich so gesagt, hey, bleib dran. Ich meine, das kommt immer gut, bleib dran. Ne, ich meine, du kannst ja nicht sagen, oh, ne, sondern, hey, bleib dran. Wir haben gebetet, ich hab gemacht, was ich konnte. Hab gebetet, okay, gut. Weißt du, ganz im Ernst, ne? Ich versuche echt, heute habe ich ja versucht, wirklich zu lehren und ich habe mich echt zusammengerissen. Ne? Dass ich die Lehre echt zu Ende kriege und wir versuchen es weiterhin, wir kriegen das hin. Oh je, weil es heute wichtig ist so. Und auf jeden Fall war es dann umgewesen und Oh Mann. Auf jeden Fall haben wir dann haben wir dann zu Ende gebetet und es ist passiert. Und dann ein paar Tage später bekam ich dann eine WhatsApp-Nachricht, wo mir dann berichtet wurde, dass diese Frau, ich glaube an dem Abend oder nächsten Abend, ich weiß es nicht, auf jeden Fall angefangen hat, von Herzen zu lachen im Geist. Und dann hat der Leiter gesagt, dass diese Frau eine längere deprimierte Phase einfach hat in ihrem Leben. Und weißt du, ich sehe so einfach, weißt du, es ist einfach herrlich. Gott liebt es einfach, Menschen Freude zu geben. Er liebt es einfach, weißt du, weil im Himmel ist Freude. Kannst du dir vorstellen, weißt du, im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der sein Leben Jesus gibt. Was ist da für eine Freude im Himmel? So bei uns, ne? Ich meine, ich kenne das ja, ne, von euch, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, ne, jemand kommt zum Herrn, ne, dann ist es so in Deutschland so, ne? Hey. Ne, ich meine, wir bemühen uns nicht völlig auszurasten, ne, vor Freude. So, jetzt stell dir mal vor, so der Himmel, ne, dass wieder einer zum Glauben kommt. Wie werden die Engel sein? Werden die auch so, So? Wie wird diese Freude so sein? Weißt du, was denkt ihr so? Wird ihr so, ne, ja klar, wie sollte denn anders sein? Ich meine, hey, das ist doch Freude. Das ist doch schon, also ich meine, so ein breites Grinsen, das wäre schon drin für Neubekehrten, ne? Da ist eine Freude, da ist ein Jubel über einen einzigen, der umkehrt. Und jetzt, bitte, versteh doch mal etwas. Es bekehren sich doch Leute in unserer Zeit. Und jetzt überleg dir mal, wäre es nur einmal am Tag, aber das sind ja Tausende am Tag, die ihr Leben Jesus geben. Und Jesus hat gesagt, über einen Sünder, der umkehrt, ist Freude im Himmel. Kannst du dir vorstellen, wie viel Freude im Himmel aktuell ist? Ja, aber da ist doch die Finsternis, da ist dies, da ist das. Das stimmt. Aber wir rennen auf das Finale zu und Gott freut sich über das Finale, weil er den Teufel besiegen wird und in den Feuersee schmeißen wird. Das große Finale kommt noch. Meinst du, er sitzt da und ist deprimiert? Er freut sich auf das Finale. Es kommt noch. Weißt du, wir denken, oh, das ist so finster um uns, alles herum und dies. Der Himmel freut sich über jeden, der zu Jesus kommt. Der Himmel freut sich auf die Endzeit, was kommen wird und was tun. Natürlich gibt es da diese Opferschalen und diese krassen Dinge, alle möglichen. Gibt auch mal eine halbe Stunde im Himmel, wo es ganz ruhig ist. Steht in der Bibel, eine halbe Stunde ist Stille. Nur eine halbe Stunde. Da kommen die Deutschen. Es ist eine halbe Stunde Stille. Aber weißt du, ich glaube, ne? Jedes Volk, jedes Stamm wird im Himmel sein und da wird es nicht immer Schweigeminuten für uns geben. Weißt du, manche sagen so, weißt du, ja, jemand hört dich so einen Leiter sagen, ich kann es nicht leiden, wenn die Leute immer so sagen, ja, wir Deutsche, wir sind halt so von der Mentalität. Wir sind halt so ruhiger, wir sind nicht so wie Leute aus Afrika oder so. Wir sind halt so. Ja, aber so schrecklich müssen wir doch nicht bleiben. Wenn wir so sind. Was ist das denn für eine Ausrede? Wir sind halt so. Ja, wir sind Himmelsbürger, so sind wir. Und der Himmel freut sich über jeden Neubekehrten. Wenn wir Himmelsbürger sind, freuen wir uns mit. So einfach ist das. Wir sind erkauft, rauserkauft aus unserem Volk, eingefropft in Israel. Wir können nicht mehr sagen, wir sind halt so, wie wir sind. Bleibt nicht so. Oh my goodness. Ah. Oh. Es ist einfach schön, mit dem Herrn zu gehen. Es ist schön, mit dem Herrn zu gehen. Ich konnte mir niemals vorstellen, dass es mal schön ist mit dem Herrn als Weltlicher. Weil ich gesehen habe, ich habe vor der Gemeinde gesessen, vor der eine Gemeinde. Und da saß ich auf der Parkbank mit Zigarette und Bier. Da saß ich dann, da haben wir beobachtet, wie die rauskamen. Da habe ich sie gesehen, so ernst, fast deprimiert. Aber so sahen Gottesfürchtige aus. Und wir haben gelacht auf der Parkbank. Wir haben gelacht, weil sowas hast du noch nicht gesehen. Solche ernsthaften Leute. Und dann haben sie die Bibel genommen und sind so an uns vorbei. Und schön auf die Sünder gucken. Und wir haben gelacht. Wir haben gesagt, wie ein Gockel. Gingen sie vorbei. Wir haben gelacht. Wir konnten nicht mehr. Und ich habe gesagt, weißt du, was machen die da drin? Weil rein gingen die anders. Die gingen schon irgendwie fröhlich rein. Aber dann ernst raus. Irgendwann habe ich mein Leben Jesus gegeben und hatte die Möglichkeit, so einen Gottesdienst auch zu besuchen. Und da habe ich gemerkt, wie das so ist. Da war die Versammlung, das muss ich jetzt demonstrieren. Hier ist der Gottesdienstsaal. Hier ist so der Vorraum. Ne, und da haben die noch alle geredet. Ja, und hey, oh, schön dich zu sehen. Genau, und was machst du noch so? Ja, und ey, preis dem Herrn. Und dann. Und ich, ne, ich wusste ja nicht, was machen die da, ne? Und ich bin mit und hab noch geredet und er guckt mich ganz schockiert an. Was hat er denn? Oh. Oh. Und du bist so wie in die Depression gelaufen. Und dann saß du da und dann habe ich gemerkt, die bewegen sich auch nicht. Und auf einmal hat es mich gejuckt. Kennst du das? Darfst du dich bewegen? Ja, gejuckt. Und haben die geguckt. Mich hat es überall gejuckt. Weißt du? Das weiß ich noch ganz genau. Ich meine, ich darf das so frei erzählen. Ne? Entschuldigung, das war ja so. Ich glaube, 19 Jahre war ich, habe ich das so, hab ich, meine Güte. Und habe ich so gedacht, so, ne? Und dann fing der Lobpreis an. Und dann.
Großer Gott, hello.
So tief kam ich damals gar nicht. Und dann habe ich halt so so mitzumachen. Und dann so. Habe ich gedacht, wann springen die denn auf? Wann fängt's an? Aber so ging das die ganze Zeit. Oh, da habe ich verstanden. Da gehst du wirklich so wieder raus. So, und dann sind die wieder raus. Wieder raus so gegangen. Ach, was machst du heute Abend? Was tust du heute so? Und da habe ich mich erschrocken. Und da habe ich gesagt, was ist das für ein Raum? Was ist da eigentlich los? Was passiert da eigentlich? Verstehst du? Weißt du, Gott guckt nicht so. Wir haben mal für einen, in der Stadt weiß ich, für einen Weltlichen gebetet. Und dann habe ich gefragt, darf ich beten? Ja. Sagt er, aber weißt du, wenn jetzt für mich betet, ich will jetzt eine rauchen. Habe ich angemacht, hat er geraucht, ne? Und dann hat er gesagt, ist das okay? Da habe ich gesagt, gut, Gott sieht dich so, wie du bist. Weißt du, willst du dich jetzt verstellen? Ich sage, wir beten einfach für dich. Du kannst rauchen. Ich habe so gedacht, der bringt seine Rauchopfer wie unsere. Werden sie? Weißt du, aber manchmal, wir denken dann so, und nein, soll ich eine heilige Pose einnehmen? Soll ich jetzt irgendwie was machen? Weißt du, Gott ist nicht so. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so erzähle. Die Predigt ist schon zu Ende. Das ist jetzt einfach so. Und dann habe ich gesagt, aber komm, wir beten. Wir haben gebetet. Und weißt du, irgendwann hat er seine Zigarette ausgetreten. Und ich habe gesehen, die war erst halb. Und er fing an zu weinen. Und ich liebe das einfach, weil das einfach ist. Weil wir verstellen uns nicht, sondern wir können zu ihm kommen. Warum? Weißt du, er ist im Himmel in Fürbitte für uns. Und wir müssen uns nicht verstellen zu ihm kommen, sondern er kommt und will uns wirklich freisetzen. Und dann passiert ein Unterschied. Und es kommt Normalität in unser Leben hinein mit ihm. Und wir sagen, ich bin frei. Ich bin frei in ihm. Ich bin frei. Und dann rennst du frei in den Gottesdienst und rennst frei wieder raus. Oder noch freier am besten. Und du freust dich und sagst, wow, ist es nicht fantastisch? Ist es nicht herrlich? Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf hier sein. Ich darf das Wort hören. Wir dürfen über das Wort nachsinnen. Wir dürfen ermutigen. Wir dürfen beten. Wir dürfen den Herrn preisen. Halleluja! Das ist doch wunderbar! Aber natürlich steht es dir offen, auch einfach so zu sein. Aber gerne würden wir die Hände auflegen. Gott ist gut. Weißt du, Gott legt nicht ein Joch auf uns, wenn wir in den Gottesdienstsaal kommen. Der Fürbitter im Himmel setzt uns frei. Er sehnt sich danach, dass wenn wir in seine Gegenwart kommen, egal wo das ist und auch wenn es in den Gottesdienstsaal ist, wenn wir kommen, dass jegliches Joch weggeschmettert wird und dass wir mit Freude rausgehen. Und das ist so viel anders. Die Welt, die guckt ja raus. Weißt du? Und besser ist es, die Leute kommen deprimiert hier rein und gehen tanzend raus. Einmal, weiß ich, hatten wir hier ein Ehepaar gehabt aus, wo kamen die her? Aus einem anderen Land. Habe ich auf jeden Fall direkt gemerkt, weil die waren laut in meiner Predigt. Gefiel mir. Und die haben immer, Amen, Halleluja, Amen, Halleluja. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Aus Philippinen. Ja, sehr gut. Ich liebe Philippinis jetzt, ab jetzt so. Und die waren so, wie man sich das so vorstellt, ne, so himmlisch einfach so, ne. Und dann, die waren so dankbar für den Gottesdienst und kamen und danke, danke, danke für das Wort, danke, 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 thank you, thank you, thank you. So, und dann sind die rausgegangen, ich habe das gesehen, und die sind auf dem Parkplatz und haben angefangen zu tanzen und Halleluja zu rufen. Ja, yeah. In Deutschland, ja, hier. Aber gut, war Philippinen, ne? Und dann sind die raus und Halleluja, Halleluja, praise God, Halleluja. Und haben die getanzt zusammen und was und sind so tanzend zum Auto gegangen. Und da habe ich gedacht, das ist ein schönes Bild für die Nachbarn hier. Das ist schön, die kommen, also die freuen sich einfach. Oh, ist das schön. Und so gingen die dann ins Auto, mit dem Auto noch gehupt, gewunken. Halleluja, praise God und sind gefahren. Ja, das ist normal. Das ist normal, weißt du, das ist das, wenn wir verstehen das Wort Gott, auch das, über was wir heute gesprochen haben. Er ist der Fürbitter, wenn wir das verstehen, wenn das ankommt, es wird uns nicht mehr halten, wenn wir sagen, er tritt für mich ein, obwohl ich es nicht verdient habe, er tritt für mich jetzt gerade ein, wofür wird er jetzt gerade beten? Ah, Halleluja. Er ist dran. An dir. Und was er angefangen hat, das wird er vollenden. Bleib dran. Es ist gut, mit ihm zu gehen. Es ist gut, sich mit seinen Plänen eins zu machen. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Viele Christen haben Angst vor dem Wort Spaß. Und sagen, ja, aber wir müssen auch leiden. Ja, natürlich. Müssen wir leiden. Was hat Jesus gesagt, als er gelitten hat? Jesus ist doch unser Vorbild, oder? Habe ich euch kalt erwischt, ne? Jesus ist unser Vorbild. Jesus Christus ist unser Vorbild, ne? Amen, genau. Ja, den meinte ich. So, wir sprechen hier von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Lebendigen, der gestorben ist, auferweckt ist, zu Recht des Vaters sitzt, fürbitte von dem Jesus, ne? Jesus Christus ist unser Vorbild, oder? Genau, jetzt wissen es doch ein paar mehr. Über den geht's ja. Habe ich jetzt auch die ganze Zeit über ihn gesprochen. Wenn du nachträglich jetzt nochmal ihm Applaus geben willst, ist das okay. Es ging die ganze Zeit um ihn. Okay. Na? Und er hat gesagt, oder über ihn wird gesagt, die Bibel sagt über ihn, der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete. War das Kreuz Leiden? Ja, aber warum hat er es gemacht? Die vor ihm liegende Freude willen. Hast du mal Storys gelesen von Märtyrern, die mit Freuden singenden Liedern abgetreten sind? Verbrannt worden sind, von Löwen gefressen worden sind und so weiter. Es gibt Berichte mit Freuden. Ja, die müssen um Leiden. Haben die ja auch. Aber da war diese himmlische Freude. Ich wollte es dir nur mal erwähnt haben. Wir haben allen Grund zur Freude. Halleluja. Weißt du, die einzigsten Falten, die ich bekommen darf, sind Lachfalten. Ja, es kommt raus, was in deinem Leben war. Wenn du alt bist, sieht man das an deinem Gesicht. Das fällt mir gerade so ein. So, okay. Wollen wir doch jetzt mal den Gottesdienst beenden? Und ja. Hab zu viel über Freude geredet. Oh. Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Dankeschön. Das ist schön.
Ich bin auch froh.
Es ist schön, wenn es lebendig wird, weißt du? Ah, Halleluja. Im letzten Gottesdienst, wo ich war, habe ich mich richtig gefreut, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der Einzige, der vom Stuhl fliegt. Da fand ich es gut, weißt du, dass jemand anders da auch mal rumfliegt. Weißt du? Und das wünsche ich euch auch. Von Herzen. Vielleicht denkst du, Stefan, weißt du, warum sagst du das jetzt noch alles? Warum machst du das jetzt? Das kann ich dir verraten. Ein Geheimnis verraten, warum ich das mache. Weil ich noch gucke, ob der Heilige Geist was tut. Ich gebe ihm einfach noch ein bisschen Raum, weißt du? Deswegen mache ich das, was ich hier mache. Es ist nicht irgendwie, dass du denkst, ja, aber willst du jetzt die volle Stunde noch rumkriegen? Warst du jetzt noch deswegen irgendwie oder so? Das ist es nicht. Das ist nicht mein Ansporn. Ne? Mein Ansporn ist eigentlich immer, heute eine kurze Message zu geben. Sag ich immer, heute wird eine kurze Message und dann manchmal sehe ich dann, wie lange, 2 Stunden habe ich gesagt, wie? Boi. Müssen Leute lange Auto fahren, um meine Predigt zu hören. Und ich habe immer so eine halbe Stunde Message und dann gucken wir. Wollen wir noch zusammen beten? Danke, Jesus, dass du unser Fürbitter bist. Danke, Herr, dass du für uns eintrittst, jeden Moment unseres Lebens. Danke, Herr, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du, wie bei Petrus gesagt hast, auch zu uns sagst, auch wenn wir fallen, du hast für uns gebetet und der Ausgang ist immer da. Danke, Herr, dass mit jeder Versuchung vom Feind der Ausgang da ist. Egal, was der Feind geplant hat, du hast die Lösung, weil du für uns betest. Herr, und ich danke dir, dass du, Herr, genau weißt, wie wir drauf sind, was wir tun, was wir machen und sogar kennst unsere Fehler, das, was wir verbocken und all das. Und trotzdem trittst du immer wieder für uns ein und hörst nicht auf, für uns einzutreten. Obwohl du uns kennst und obwohl du weißt, wie oft wir mit manchen Dingen vielleicht zu dir kommen und vielleicht sagen, oh Herr, das habe ich schon wieder gemacht und es tut mir wieder leid und dies. Du hörst einfach nicht auf, in Fürbitte zu gehen. Und jedes Mal, wenn wir zu dir kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich da den Fehler gemacht habe, dass ich da gesündigt habe. Es tut mir leid. Vater, bitte vergib mir. Jedes Mal bist du da und trittst für uns ein. Du sagst nicht, hey, weißt du, das war jetzt einmal zu oft. Sondern Herr, du, der du mit deinem Blut bezahlt hast, der du gelitten hast, der sagt, ich spreche dich frei. Herr, das ist so gewaltig. Herr, es ist nicht, wie soll man das sagen? Es ist genauso, wenn Menschen sich an uns versündigen und wir sprechen sie frei, obwohl sie es nicht verdient haben. Wir sagen einfach, du bist frei. Wie wir gehört haben, die wunderbare Predigt vom Andreas über Vergebung. Einfach sagen können, wir vergeben. Und genauso bist du es, Herr. Wir sind, wegen uns bist du gestorben. Wegen unserer Vergehen willen wurdest du ans Kreuz geschlagen. Wir haben dir das angetan, wie Petrus das in seiner Predigt gesagt hatte. Ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Und du hast am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen nicht was, sie wissen nicht, was sie tun. So, und jetzt, als deine Kinder, trittst du für uns in Fürbitte ein. Und jedes Mal neu ist deine Hand da. Jedes Mal neu ist deine Vergebung da. Jeden Morgen neu ist deine Barmherzigkeit. Herr, das überwältigt mich. Ich meine, das ist unverdiente Gnade. Herr, wer hätte es uns von uns verdient, in deine Nähe zu kommen und einfach, und wir dürfen rennen in deine Arme. Wir dürfen mit Freimütigkeit kommen. Halleluja! Woo! Herr, ich danke dir, das ist so unverdient. Und trotzdem ist es wahr. Und trotzdem sagst du, du bist mein Kind. Obwohl du genau weißt, wie wir sind, liebst du uns. Und Heiliger Geist, du willst uns helfen, dass wir dem Vater viel Frucht bringen und wohlgefällig leben. Dass wir nicht nur geliebte Kinder Gottes sind, sondern Wohlgeruch aufsteigt durch das, was wir tun. Und Herr, wir wissen, dass es deiner Fürbitte zu verdanken ist mit. Jeder Gedanke, der in uns aufsteigt, den der Heilige Geist in uns aufsteigen lässt, an dich zu denken. An deine Liebe, an deine Gnade, Umkehr oder was weiß ich. Herr, das ist aufgrund, weil du für uns Fürbitte leistest. Selbst wenn wir Hunger nach mehr haben, das ist, weil du für uns betest, Jesus. Danke, Jesus, für deine Fürbitte. Danke, Jesus, dass du nicht am Kreuz, dass du nicht im Himmel stehst und runterguckst und beurteilst, ah, was machen die alle falsch, sondern dass du siehst, was passiert und in Fürbitte gehst und stehst als Beistand für uns und sagst, stopp, ich spreche Gerechtigkeit dort rein. Wer ist es, der uns verdammt? Wer ist es, der uns verdammt? Herr, was für eine gewaltige Wahrheit. Wir müssen nicht mehr in Verdammnis leben wegen Jesus Christus, unserem Herrn, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt worden ist und der zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Halleluja! Oh Herr, wir danken dir dafür. Herr, da schwappt unser Herz über. Wir könnten wieder nicht jubeln. Wir könnten wieder nicht danken. Du hast uns freigesetzt. Und immer noch bist du da und sagst, sei freigesetzt, immer wieder. Herr, und ich danke dir, wir können kommen, so wie wir sind. Wir müssen nichts verstecken, wir können kommen. Und du liebst uns, so wie wir sind und willst uns freisetzen. Und du stehst zu uns. Du schämst dich nicht für uns. Du sagst nicht, da ist mein schwarzes Schaf. Sondern du kommst und sagst, ich stehe zu dir. Und auch wenn Menschen heute Morgen da sind oder die Botschaft hören und denken, wer bin ich denn schon? Ich mache doch das falsch. Die anderen, die können das doch besser. Die anderen können so schön beten. Die anderen können so schön dies machen, das machen. Was kann ich schon? Du bist das geliebte Kind Gottes. Und Jesus steht für dich ein. Du bist keine zweite Wahl. Er wendet sich nicht von dir weg und sagt, wer bist du schon? Sondern er sagt, du bist der, für den ich eintrete. Du bist der, für den ich bete. Du bist so viel mehr, als du glaubst. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, wow, wow. Halleluja. Wow. Ja. Wow. Ja. Halleluja. Gott, du bist so gut zu uns. Ja, ja. Wow. Oh. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Ah. Oh, Halleluja. Oh, wow. Aha. Ja, pschu. Oh, oh. Ah, Gott, du bist so gut. Oh, ah. Ah, pschu. Oh. Ah. Pschu. Ja, 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 ja. Wow, 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 wow. Oh, ja, ja, ja. Ah. Oh, muss raus. Ach Gott, du bist so gut. Du hast uns freigesetzt, Herr. Du hast uns freigesetzt, du hast uns freigemacht. Wir sind deine Kinder, Herr. Oh, du gibst uns nicht auf. Hey, egal was wir machen, du gibst uns nicht auf. Du läufst uns sogar hinterher und sagst, nein, deine Ohren werden ein Wort hinter dir herhören, wenn du zur rechten oder zur linken abbiegst. Du bist für uns. Du bist für uns. Danke, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ja. Wow. Ah, oh, ja, Halleluja. Wow. Mm. Oh, machen wir noch einmal einen Segen. Einen Segen legen wir einfach kurz die Hand auf unserem Nachbarn. Segnen für die Woche mit einem der schnellsten Gebete, die ich kenne. Leg deine Hand auf den Nachbarn. Oh, und jetzt sprich mir einfach nach. Bam! Bam bedeutet im Hebräischen, Herr, fülle ihn komplett aus für die ganze Woche und versegne ihn und für all das, was kommt, dass er widersteht, weißt du? Und das einfach in diesem einen Wort einfach zu sagen, wie das alles. Kann jemand von euch Hebräisch? Gut. Ah, da fallen mir noch ein paar Sachen nächste Woche ein. Oh, seid gerüstet für diese Woche und lasst euch nicht ermutigen. Lasst euch ermutigen. Es liegt eine wundervolle Woche für uns vorbereitet. Die wird so gut werden. Und es wird schön auch. Ah, hier Jens, kannst du das Schlusswort machen?